Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Natürlich sprechen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich einen ganz besonders tollen Gast hier sitzen, und zwar die Schauspielerin und Sängerin Judith Kaspari. Herzlich willkommen, liebe Judith, in meinem Podcast.
Hallo, liebe Eva. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich
freue mich sehr, dass das geklappt hat.
Dankeschön.
Judith, du bist gerade in Hamburg, weil du auftrittst mit Best of Musicals, der großen Gala zu 25 Jahren Stage Entertainment.
Ja.
Und ihr wart gestern in der Neuen Flora. Wie war der Abend?
Der Abend war super. Also die Abende sind jetzt fast ausverkauft, bis auf so ein paar Plätze. Es ist ja so die riesige Jubiläumsshow quasi für Stage Entertainment, 25 Jahre Stage Entertainment. Und es ist natürlich eine riesige Ehre dabei, bei dieser Gruppe dabei sein zu dürfen.
Total.
Willemijn Verkaik, ja. Gino Emnes, Alex Klavs, Philipp Büttner. Es sind auch so und Christina Love natürlich auch. Es sind auch ganz, ganz viele liebe Menschen, die mittlerweile auch wirklich meine Freundin geworden sind. So durch viele
Ihr
andere Produktionen.
Ihr kennt euch schon von vielen Projekten.
Es war irgendwie wie so ein großes Klassentreffen. Und das ist
toll.
Wunderschön.
Das ist
da
toll.
Irgendwie Teil der Gruppe sein zu dürfen. Und ich war ja auch lange an der Flora für Paramore und Wicked.
Stimmt.
Da reden wir bestimmt später noch ein bisschen drüber.
Dadurch kennst du das Theater auch schon gut.
Ja, es war wie nach Hause kommen und wieder da zu sein. Es gab wirklich ein paar Flashbacks, wo ich da wieder auf der Bühne stand und dachte, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Und es fühlt sich aber auch wieder an, als wäre keine Zeit vergangen.
Toll.
Ja.
Und wie ist das, Judith, wenn... Du zum Beispiel, Willemijn Verkaik steht mit dir auf der Bühne, zum Beispiel, ne? Und die ist ja ein mega, 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 mega Star, sagen wir mal. Und du bist ja auch ein Star. Aber ist das für dich trotzdem noch aufregend mit so jemandem oder ist das total Alltag? Weil, also, empfindest du Menschen noch als Star oder eigentlich nicht mehr so einfach als Kolleginnen?
Also ich würde nicht sagen, ich sehe sie jetzt nicht wie ein Musical-Fan, weil ich grundsätzlich ja nie wirklich Musical-Fan war, bevor ich mit Musical angefangen habe. Ich kannte niemanden im Musical. Zum Beispiel auch Matthias Edenborn, den hatte ich eben vergessen zu erzählen.
Stimmt.
Mit dem habe ich ja auch Anastasia gemacht und alle um mich herum haben gesagt, was, du wirst mit Matthias Edenborn zusammenarbeiten? Und ich dachte so, wer ist das?
Ja.
Und habe dann aber in der Zusammenarbeit jetzt auch wie wieder mit Willemijn oder Gino erkannt, ja, die haben auch sowas Besonderes. Also die sind ja nicht ohne Grund diese Stars, die sie sind, aber ich sehe viel mehr die Technik dahinter und diesen Willen und diesen jahrelangen Kampf für ihre Karriere auch und das beeindruckt mich dann so sehr. Also ich sehe gar nicht dieses, oh mein Gott, da steht jetzt Willemijn vor mir. Ich sehe sie natürlich als Mensch und als Kollegin und bewundere sie aber einfach so
für
unfassbar
den
für ihren Weg
und
für das, was sie geschafft hat und für ihre Stärke und ihre Leidenschaft und ihre Stimme natürlich auch.
Kann ich total verstehen.
Klar. Für mich ging es ja wirklich von 0 auf 100 damals mit Anastasia. Und ich sage oft, ich glaube, das hat mich sehr geschützt, dass ich die Branche damals noch gar nicht kannte. Ich wusste auch innerhalb von Stage Entertainment, wenn da irgendwelche wichtigen Leute wieder in den Proben saßen, ich wusste ehrlich gesagt nicht, wer diese Menschen sind. Das weiß ich heute und heute bin ich eigentlich viel aufgeregter bei solchen Sachen.
Ja, das ist toll.
Und bin da wirklich froh, dass ich damals so jung und so naiv auch eigentlich war auf eine gewisse Art und Weise.
Total. Ich lese mal ein paar Rollen vor, die du gespielt hast, Judith.
Ja.
Das sind ganz wunderschöne und unterschiedliche. Du warst die Papagena in der Zauberflöte. Du warst Chava in Anna Tefka, Ilse Neumann in Spring Awakening, Maria in der West Side Story. Dann hast du die Titelrolle in dem Musical Anastasia gespielt, Indigo in Paramour, Glinda in Wicked, Natalie Goodman in Next to Normal, Traute Lafrenz, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Scholl, die Knospe der Weißen Rose und aktuell bist du die Jane bei Tarzan.
Ganz genau.
Bei Tarzan und Jane. In irgendeinem Interview hast du es genannt, Tarzan und Jane, kann das sein?
Tarzan
warst du das?
Und Jane?
Nein, warst du das? Warst du vielleicht
nicht.
Gar nicht, aber
nee.
Ich fand das so schön, dass man es mal nicht Tarzan nennt, sondern Tarzan und Jane.
Auch gut.
Könnte man machen eigentlich.
Ne? Wert.
Ja. Judith, wie hat es bei dir alles angefangen? Du hast ja Operngesang studiert, aber wie hast du überhaupt, bist du auf den Beruf gekommen?
Ja, erst recht spät tatsächlich.
Ja.
Ich komme aus einer Familie, wo Theater eigentlich nicht so einen großen oder hohen Stellenwert hatte. Ich habe wirklich immer gerne gesungen tatsächlich. Also ich bin ja, war kirchlich geprägt, war da immer bei so Kirchenmusicals dabei. Mhm. Da wurde mir schon gesagt, dass meine Stimme sehr gut sei und da habe ich immer viel gesungen. Im Schulchor habe ich viel gesungen. Mhm. Hab dann, aber ich war immer ein sehr schüchterner Mensch und es gibt eine Geschichte, da muss ich immer so ein bisschen lächeln, weil man da wirklich sieht, wie, ja, wie wenig ich an Solo-Gesang damals und mich als, also ich habe überhaupt nicht daran gedacht, mich mal auf eine Bühne solistisch zu stellen. Das war im Kinderchor, ich glaube, da war ich so 13 Jahre alt und ich hatte eine gute Freundin, Katharina, die hat immer die Solos gesungen, die Soli gesungen im Chor. Und die saß hinter mir in der Reihe. Und da hat dann meine Musiklehrerin damalige, Julia Huss, eine fantastische Lehrerin und Chorleiterin, die kommt mich auch jetzt immer in den Musicals besuchen, weil die hat mich wirklich entdeckt eigentlich im Nachhinein. Die hat dann gesagt, hier, ich habe übrigens noch einen Gospelsong, da habe ich an dich gedacht, dass du die Solo-Line davon singst. Und da hat sie so in meine Richtung geguckt und ich dachte, sie meint Katharina hinter mir. Und habe so umgeguckt und dachte so, hä, sie sagt ja gar nicht, das ist Katharina. Und dann hat Julia gesagt, nein, Judith, ich meine dich.
Ach.
Und dann war ich ganz perplex. Und dann sollte ich das irgendwie direkt auch singen.
Ja.
Hab irgendwie, es war This Little Light, dieser Gospel-Song. Hab wirklich so gesungen, This Little Light of Mine. Gar nicht irgendwie meine Bruststimme benutzt. Ich habe da in den Chor so reingehaucht.
Ja.
Und dann meinte Julia noch, ja, nächstes Mal ruhig ein bisschen lauter. Sing das einfach ein paar Mal für dich zu Hause durch.
Ja.
Und dann in der nächsten Woche, dann, also ich habe das die ganze Woche geübt und habe so ein bisschen rumprobiert. Und dann saß da dieses Solo und klang eigentlich, glaube ich, ganz gut.
Cool.
Und so hat es angefangen. Da war ich 13, Wahnsinn. 14. Und dann war ich immer so diejenige, die halt beim Chor immer die Soli bekommt.
Ja.
Hab aber, wie gesagt, gar nicht an Theater gedacht. Musical, ich war auch nie in irgendeinem Musical.
Ja.
Vielleicht mal irgendwie so mit der Schule einmal irgendwie bei uns im Staatstheater in Kassel oder hab mal Schauspiel gesehen. Aber ich wusste gar nicht, dass das für mich eine Option war, damit irgendwie Geld zu verdienen oder zu studieren. Und die besagte tolle Chorleiterin hat mich dann aber an eine klassische Lehrerin quasi weitergegeben, weil sie wollte, dass ich Gesangsunterricht nehme. Und die hat mir dann irgendwie immer in der Schule auch vor Ort war die da für 20 Minuten so für 5 oder 10 Wahnsinn. Euro Gesangsunterricht gegeben.
Okay.
Immer so einen kleinen, weil das waren halt wirklich immer nur 20 Minuten, so einen kleinen Check-up irgendwie einmal im Monat. Und die hat dann, glaube ich, auch mein Talent erkannt und hat dann mit 17 gesagt, du Judith, ich glaube, wenn du das studieren möchtest oder wenn du da reingehen möchtest in die Richtung, ich glaube, wir kriegen das hin.
Oh.
Und die hat das dann wirklich in die Hand genommen, Yamina Mama, auch eine ganz tolle Sopranistin, ganz tolle Frau, mit der ich auch immer noch in Kontakt stehe. Und die war wirklich so meine Ziehmutter, als es dann um das Studium und um die Klassik ging. Ja.
Und was wolltest du ursprünglich werden? Hattest du schon Pläne beruflich?
Ich habe Musik geliebt, aber wie gesagt, ich dachte immer, das reicht. Also ich reiche dafür nichts, um mich auf die Bühne zu stellen. Es war gar keine Option für mich damals. Ich habe überlegt, eventuell Musik auf Lehramt zu machen. Wäre für mich überhaupt nicht passend gewesen, weil die Schulwelt, also hat mir damals nicht gefallen. Ich bin eigentlich eher nach der Schule aufgeblüht. Das war
würde nicht dir heute so ein auch nicht mehr gefallen.
Konstrukt. Nee. Da bin ich irgendwie eingegangen und da war ich, glaube ich, 10% von dem, was ich jetzt bin.
Ja.
und deshalb bin ich da ganz froh, dass das Schicksal andere Pläne mit mir hatte, weil ich wirklich sonst gar keine richtige, konkrete Idee hätte.
Okay, interessant. Ja. Und wo hast du dich denn beworben? An was für Unis oder Schulen?
Ja, an ganz verschiedenen Unis. Ich wollte immer gerne nach Berlin irgendwie. Das ist auch immer noch so ein, das ist auch immer noch so ein Wunsch von mir, irgendwann mal in Berlin zu wohnen.
Ja,
ich weiß nicht, warum, jetzt nicht dauerhaft, aber irgendwie mal so ein Jahr in Berlin zu sein. Und dann habe ich mich, wie gesagt, so an allen großen staatlichen Schulen beworben. Und an der Folkwang-Universität hat es dann tatsächlich geklappt. Und ich weiß noch, ich habe zuallererst die Aufnahmeprüfung während des Abis parallel dort gemacht. Und ich war so aufgeregt und ich hatte das Gefühl, weil ich da ja auch sehr kurzfristig und quer eingestiegen bin. Also ich glaube, ich hatte vielleicht so ein halbes Jahr vorher klassischen Gesangsunterricht. Boah. Also es war wirklich gar nichts.
Okay.
Und natürlich hatten alle um mich rum wahrscheinlich bestimmt schon so fünf Jahre lang Unterricht. Wussten irgendwie auch da total Bescheid über die Klassik. Ich wusste da auch nichts, ähnlich wie ich auch ins Musical damals reingestolpert bin. Und dann habe ich diesen Studienplatz tatsächlich direkt dort bekommen und habe dann auch alle Auditions bzw. Vorsingen von den anderen Unis abgesagt, weil ich war so froh, dass ich diesen Platz hatte.
Wahnsinn.
Ja, genau. Und im Nachhinein, also ich dachte immer, vielleicht wäre es besser gewesen, auch noch an anderen Unis vorzusingen. Aber eigentlich war diese Lockerheit von der Folkwang und dass man dort diese kleine Opernabteilung hatte, dass ich wirklich Sachen ausprobieren konnte. Ich war ab dem ersten Jahr eigentlich frei und habe da schon in Musicals mitgespielt in meiner Heimatstadt oder in anderen Produktionen. Und die waren sehr, sehr locker, was tatsächlich sehr gut für mich war, weil dadurch konnte ich schon auf der Bühne stehen und ganz viel machen.
Ja.
Ich glaube, das wäre an der UdK oder anderen Unis nicht gegangen. Da musst du ja erstmal zwei...
Das erste Jahr darfst du gar nichts
genau, was auch machen. Vorteile hat natürlich. Aber ich glaube, mein Lebensweg bestand bis jetzt immer sehr daraus, viel nebenbei zu machen, viele verschiedene Genres irgendwie mitzunehmen. Und da war die Folkwang perfekt für mich eigentlich.
Toll, toll. Ja. Und du hast klassischen Gesang studiert und Musiktheater auch.
Musiktheater habe ich nie studiert.
Okay.
Also es war immer so, dass ich eigentlich viel lieber oder also so, ich versuche es immer so zu beschreiben, dass die Stimme, die ich beim Musical benutze, ist so die, die bei mir aus dem Herzen kommt. Also mit viel Brustresonanz, die eher so vom Sprechen kommt. Mhm. Und die Klassik ist für mich einfach eine sehr besondere Kunstform, die ich gelernt habe, die ich dann auch wirklich lernen wollte. Also ich wollte da auch bewusst nicht Musical studieren, weil ich da so ein bisschen Angst hatte, noch mehr als kleines blondes Mädchen in eine Schublade gesteckt zu werden. Mhm. Ist mir dann in der Klassik leider auch passiert.
Oh.
Aber ich es ist schon noch mal immer was anderes und es war vielleicht auch einfach diese äußere Wirkung, dass es was anderes ist, wenn du sagen kannst, ich habe jetzt meinen Bachelor und Master im klassischen Gesang.
Ja.
Und ich habe es auch geliebt, mich ein paar Jahre einfach nur auf die Stimme konzentrieren zu können. Es war mir dann aber doch irgendwie in der klassischen Welt zu wenig Schauspiel, zu wenig einfach mal lossingen und auch wenn die Stimme mal kratzt oder einfach mal mit der Bruststimme einen hohen Bellton singen, das habe ich vermisst und das wollte ich eigentlich lernen. Und das habe ich dann aber danach gemacht, als ich Musical gemacht habe.
Würdest du sagen, dass die klassische Welt noch perfektionistischer ist als die Musical-Welt? Oder
wenn es um die
anders?
Anders tatsächlich.
Weil um die Stimmen sind die Musical-Leute ja auch immer sehr besorgt,
habe ich das Gefühl. Das stimmt, aber in der Klassik noch mehr.
Noch mehr,
also da kannst
tatsächlich.
Du ja sogar beim Schauspiel, und das hat mir so gefehlt, beim Schauspiel musst du ja deinen Bühnenpartner oder deine Bühnenpartnerin, kannst du dir ja noch nicht mal richtig angucken.
Ja.
Weil ich hatte zum Beispiel auch immer eine eher kleinere klassische Stimme. Also ich habe alles geliebt und meine Stimme liebt alles, was so hohe Koloraturen angeht.
Auch
so
schön.
Leichte, schnelle Sachen oder so alte italienische Arien, die hochgehen.
Ja.
Die Mittelstimme und alles Tiefere oder alles Lyrische mochte meine Stimme nicht so gerne.
Ja.
Und für mich war es manchmal sehr schwer, übers Orchester zu kommen.
Aha.
Und dann kannst du wirklich schauspielerisch nur so quasi an deinem Bühnenpartner, an deiner Bühnenpartnerin
vorne
vorbei,
bleiben.
Damit du mit dem Mund vorne bist und guckst aber immer so ein bisschen über zwei Ecken dann die Partner an auf der Bühne.
Ja.
Und ja, das war es für mich nicht so. Ja. Also ich würde wahnsinnig immer wieder gerne irgendwie Oper machen, aber mit so anderen und neuen Bedingungen. Vielleicht auch mit
verstärkt.
Mikros oder vielleicht im kleineren Rahmen, aber irgendwie ein bisschen überarbeitet. Ich finde, da ist Oper manchmal doch sehr veraltet. Das hat mir einfach gefehlt.
Ja, das kann ich total mir vorstellen. Was hast du gesungen? Sag mal, hast du viel Mozart zum Beispiel gesungen?
Ja, Mozart auf jeden Fall.
Ja.
So das Blondchen, das war immer so meine Vorzeige-Arie. Glitter and Be Gay Bernstein, das war so, also das konnte ich immer singen. Das
hast du Händel gesungen auch?
Händel, genau. Ja. Torna ma vage jar? Ist das von Händel? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist so eine ganz schnelle Koloratur-Arie.
Toll.
So Sachen, Mozart, genau, was habe ich noch gemacht? Ich habe sehr, sehr gerne Lied gesungen, aber auch da hatte ich immer im Liedkurs immer die Diskurse, weil ich irgendwie für den Geschmack von meinen LehrerInnen quasi zu viel Bruststimme in die tiefe Lage genommen habe, wo dann immer meine Mitstudenten gemeint haben, ja, aber es klingt doch total geil, warum sollte sie das nicht tun?
Ja, ja.
Und ich musste dann immer wirklich so einen Teil von meiner Stimme abschneiden,
weil
Lied natürlich recht tief und recht erzählerisch ist und ich dachte, nee, warum kann ich da jetzt nicht einfach mal so ein Na machen. Das hat sich irgendwie für mich sehr artifiziell angefühlt.
Ja, total. Ja. Mhm. Hast du Purcell gesungen auch?
Ja, stimmt. Habe ich auch einmal gemacht. Ja, eine kleine Arie. Be kind and courteous.
Ach, wie schön.
Aus dem Midsummer Night's Dream.
Ach, wie schön. Am liebsten direkt ein Konzert.
Jetzt kommt alles wieder hoch. Dank dir.
Die Klassik ist so schön.
Es ist wunderschön. Ich will es auch gar nicht missen. Ja. Und es gibt manchmal Tage, wo ich mich einschließe auf der Probebühne. Das konnte ich in der Flora immer machen. Da haben wir so eine ganz tolle Probebühne mit ganz tollem Hall.
Ja, die ist toll. Ja.
Und da habe ich mich wirklich immer gerne eingeschlossen und einfach mal wieder so einen Abend klassisch gesungen.
Ja.
Und auch für Glinda zum Beispiel hat es mir natürlich enorm geholfen, da zwischen Belt und Koloraturen zu switchen.
Ja.
Und das möchte ich wirklich nicht missen. Und das ist immer noch ein ganz großer Teil von mir und von meiner Stimme.
Ja.
Aber ich bin auch froh, dass ich einfach nicht diese ganz klassische Klassik-Karriere eingeschlagen habe. Das war schon ganz gut für mich, so wie es jetzt
cool,
ist.
Ja, cool. Ich empfinde das immer, ich bin gespannt, ob du das auch so findest, ich finde immer klassisch zu singen, das hat was sehr Pures auch.
Ja.
So, weil man sich auch hinter gar keinem gemachten Sound verstecken kann.
Total.
Oder?
Ja,
so,
ja, voll.
Ich sage Leuten oft, dass ich finde, man sollte immer Klassik auch arbeiten, egal welche Richtung man singt, so als Basis irgendwie, oder?
Total. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Gerade wenn es so um die Entwicklung für Frauen, finde ich, der Kopfstimme geht. Mhm. Das merkt man halt oft im Musical, dass dann manche
ganz schwer ist,
eher so in Kopfstimme singen und es dann sehr luftig klingt. Davon habe ich total profitiert der Klassik, auch für den Mix, wenn man nicht immer mit der Bruststimme so kräftig hochgehen möchte. Also es hat meine Technik und auch meine Klangfarbe, glaube ich, total bestimmt und total erweitert.
Ja.
Ich würde das wirklich jedem ans Herz legen, auch einfach mal zu schauen. Manche Stimmen blühen dann ja vielleicht auch noch mal ganz anders auf in der Klassik und andersrum. Also bei mir war es eher so ein bisschen andersrum, dass ich gemerkt habe, Klassik habe ich jetzt studiert, aber hey, meine richtige Stimme ist ja eigentlich beim Musical. Also da habe ich das Gefühl, ich kann so richtig aufgehen.
Ja.
Und deshalb würde ich jedem Menschen das eigentlich ans Herz legen. Probiert euch aus. Singt ganz, ganz viele verschiedene Stile. Macht einfach.
Ja.
Und lasst euch auch nicht sagen, ich glaube, das hat mich auch oft in der Klassik gestört. Manchmal stört mich das auch im Musical, dass dann immer so Leute von außen sagen, ja, du bist so eine Glinda oder Elphaba oder nee, das sehe ich jetzt nicht so in deiner Stimme.
Ja, nee, das ist
das
doof.
Ist doch egal.
Ja, das
also
ist total
erstens,
egal.
Was haben die für eine Ahnung? Keine.
Ja, richtig.
Und zweitens, mach einfach das, worauf du Lust hast. Du kannst alles singen, was du möchtest.
Ja, richtig.
Das ist doch vollkommen egal.
Ja, total. Total. Du hast dann dein Diplom gemacht. Als klassische Sängerin.
Genau,
und hast du schon gearbeitet auch dann?
Genau.
Ich hab, die Papagena, haben wir gesagt.
Genau, ich habe parallel zum Studium dann im Opernstudio in Gelsenkirchen gearbeitet. Und da habe ich Papagena gesungen. Ich glaube, was habe ich noch gesungen? Flora in Turn of the Screw.
Mhm.
Auch so eine ganz mysteriöse, spannende Thriller-Oper. Mhm. Das war auch sehr, sehr cool.
Ist das der widerspenstigen Zähmung?
Das geht um diese Gouvernante und dem von Geistern besessenen Haus.
Oh, okay.
Und Flora ist so ein ganz gruseliges Kind, was auch von einem Geist besessen ist.
Ah, okay. Oh, cool.
Also sehr, sehr düstere Story und alles so sehr schmal gesungen und in so einem englischen Akzent mit ganz viel gerolltem R.
Ah, cool.
Das war sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, total.
Und
Ja, also da habe ich auch viel Musical nebenbei gemacht, viele auch Kinderproduktionen. Also es war so eine richtig zweijährige, typische Stadttheater-Ensemble-Karriere, die ich da so gemacht habe, was sehr, sehr schön war. Aber wo ich auch gemerkt habe, so in der Klassik, das wären jetzt so meine nächsten 10 Jahre, wenn ich da jetzt weitergehen würde. Und da dachte ich mir dann, nö, das
möchte ich nicht.
Soll es nicht sein. Genau.
Und dann kam Anastasia, oder?
Dann kam Anastasia.
Wie ist das passiert? Du hast also gesagt, klassisch möchte ich eigentlich nicht mehr so machen.
Ja, also irgendwie habe ich das gar nicht so bestimmt entschieden.
Ja.
Ich habe immer nur gemerkt, das war so eine Anekdote, auch in der Zauberflöte. Es war wahnsinnig toll, Papagena zu singen.
Klar.
Aber so viel hat man da ja auch nicht zu tun.
Nee.
Ich weiß nicht, da gibt es ja auch noch diese Rolle des alten Weibes. Das ist quasi Papagena nur verkleidet. Das heißt, ich stand da immer in so einem Fettsuit rum, habe dann die ganzen Arien von der Königin der Nacht oder von Pamina abgewartet.
Ah.
Habe mich dann irgendwie einmal das werde ich nie vergessen, diesen Moment, da musste ich mich immer im Orchestergraben während der großen Arie von der Königin der Nacht quasi durchfriemeln und saß da und musste auf meinen Auftritt als altes Weib warten.
Ja.
und dachte wirklich, ja, Judith, das sind jetzt so die nächsten 5 Jahre, die dich erwarten in der Klassik, dass du hier unten im Orchestergraben sitzt und auf deinen von 3 kleinen Auftritten wartest.
Ja.
Und das war halt der Moment, wo ich so dachte, nee, ich weiß nicht, ob ich das die nächsten Jahre durchhalte.
Ja.
Und dann habe ich ganz zufällig von Anastasia erfahren, da muss ich meinem Freund danken, mit dem ich auch immer noch zusammen bin. Wir sind ganz, ganz lange schon zusammen.
Wow.
Jetzt schon mittlerweile 12 Jahren.
Wow, cool.
Und der weiß natürlich von mir Bescheid, dass ich Anastasia als Kind geliebt habe, diesen Film. Und wir haben dann, glaube ich, ein Jahr vorher oder so herausgefunden, dass das Musical am Broadway lief. Und da haben wir uns natürlich Videos angeguckt. Er war ein riesiger Musical-Fan, schon seitdem er klein war und so, und hat mir dann immer Musicals gezeigt. Ich war da nicht ganz so begeistert von. Aber wie gesagt, bei Anastasia habe ich dann gesagt, boah, Philipp, wenn das jemals nach Deutschland kommt, da muss ich eigentlich mal vorsingen. Egal, was bei rauskommt, das wäre schon lustig, mal so eine typische Musical-Audition zu machen. Und da war er dann gerade zufällig beruflich in Stuttgart. Ich habe ihn besucht in seinem Airbnb und dann kam er abends nach der Probe nach Hause. Er ist auch Regisseur. Yeah. Und dann kam er rein und meinte, Judith, Sie machen Anastasia. Ich habe ein Plakat gesehen hier an der Bushaltestelle. Und dann haben wir schnell gegoogelt, waren auf der Seite von Stage Entertainment. Ich hatte ja keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Und dann war der Einsendeschluss auch schon 2 Tage vergangen.
Oh nein.
Und dann haben wir aber zusammen eine Mail geschrieben und dann kam aber am nächsten Morgen leider eine Absage. Und die haben geschrieben, leider haben wir so einen Run auf diese Auditions von Anastasia, wir haben keine freien Plätze mehr.
Okay.
Und dann ist, glaube ich, so ein Monat vergangen und eine Woche oder 2 Wochen vor der ersten Audition-Runde kam dann nochmal eine Mail von der Casterin von Stage Entertainment, die liebe Silvia Botner, wenn du das hörst, danke. da hat sich, glaube ich, jemand krank gemeldet oder so und dann war da noch ein Platz frei.
Echt?
Und dann wurde ich auf einmal da eingeladen.
Judith.
Ja, und dann hat's geklappt und ich musste auch erstmal, als ich den Anruf damals bekommen habe bei Anastasia, da hat dann der Theaterleiter vom Palladium mich angerufen, da war ich noch in der Uni und hat dann gesagt, ja, wir würden dir gerne die Position der First Cast Anastasia anbieten.
Okay.
Und ich musste erstmal First Cast googeln. Ich wusste ja gar nicht, was
Wahnsinn.
Ist diese Position? Ist es jetzt,
ja.
also bin ich quasi jetzt die erste Anastasia oder heißt First Cast irgend sowas
ich bin
wie...
die wichtigste vom als Cover.
Ja, oder ist das
irgendwie?
Walk-in? Genau,
ach so,
ich hatte keine Ahnung. Und dann war ich erstmal irgendwie fast schon erschrocken, dass das wirklich geklappt hat.
Ja.
Und erstmal geschockt und dachte so, ach du Scheiße, jetzt muss ich 8 Shows in der Woche spielen. Wie mache ich das denn?
Ja.
Und das war aufregend.
Wahnsinn.
Also ich konnte es gar nicht glauben. Ich konnte es gar nicht glauben, ja.
Das ist eine Wahnsinns-Story.
Mhm. Ja.
Wahnsinn.
Und das innerhalb von so 2-3 Monaten von dieser Verlauf von irgendwas muss in meinem Leben passieren.
Ja.
Und dann kam das. Also seitdem glaube ich mehr als zuvor an das Schicksal.
Ist
und
das nicht
dass
krass?
Es keine Zufälle gibt eigentlich.
Und die Sachen, die man aussendet, habe ich auch oft erlebt, wenn man wirklich auch was ausspricht oder so.
So Wünsche hast du das auch, dass du manchmal so Gedanken hast?
Ja.
Das wäre jetzt schön.
Ja.
Und ein paar Wochen später.
Ja. Das war bei mir bei
sowas?
Der Eiskönigin, als ich da als Phonetik-Coach war, habe ich 2 Wochen vorher gesagt, ich würde jetzt gerne an ein Theater gerufen werden als Phonetik-Coach. Und dann kam der Anruf.
Wahnsinn.
Also das ist
Wahnsinn.
Mir auch passiert.
Oh, wie schön.
Ja, sowas passiert. Das ist Wahnsinn. Aber das hat dein Leben komplett geändert, oder?
Total, total. Also
in
wie
dieser
gesagt,
neuen Branche zu landen.
Ja. Dann habe ich diese Branche entdeckt.
Ja, und
für
gemerkt, wie schön
gelernt.
Das ist, oder?
Mhm. Ja, ich konnte mich halt erstmal entfalten. Und, ich glaube, meine Persönlichkeit ist da auch enorm gewachsen.
Ja.
Und ich wurde ernst genommen als Künstlerin. Das ging mir vorher nicht so.
Ja.
Ich wurde oft in eine Schublade gesteckt. Mir wurde auch damals bei dem Opernstudio, ich habe ja damals noch parallel in meiner Heimatstadt Maria gesungen, an dem Theater, wo ich da im Opernstudio war, das war auch alles im gleichen Jahr, 2018, wurde mir noch gesagt, als dann bekannt wurde, dass ich am anderen Theater Maria mache, wurde mir noch von dem Theaterleiter damals gesagt, nein, das ist viel zu groß für dich, die Partie.
What?
Du wirst dir da deine Stimme versauen. Das war, also das waren alles so Geschichten, wo ich immer so klein gehalten wurde. Meistens auch von Männern, die es natürlich immer besser wussten,
natürlich.
Wie meine Karriere auszusehen hat, wie ich mir nach und nach meine Opernkarriere aufbaue, damit ich mal so die Dienerin-Rolle spiele
ich
oder
weiß.
So. Ich wurde immer klein gehalten und bei Stage Entertainment, bei Anastasia, wurde ich tatsächlich von einer Frau, von Carlin Brauer, der Regisseurin, damals entdeckt. Und ich habe den Raum betreten und weiß jetzt im Nachhinein total, dass in der ersten Sekunde, dass sie sich für mich entschieden hat, weil so wie sie mich angeguckt hat, so wie wir uns gesehen haben in dem Moment, als ich den Raum betreten habe, war es das. Klar. Und sie hat mich entdeckt und da bin ich ihr auch ganz dankbar für, weil das ist nicht selbstverständlich, so eine Rolle und so eine Produktion mit so einem Newcomer zu besetzen.
Total, total.
Und da mussten wir auch viel miteinander arbeiten. Ich musste mich auch stimmlich total weiterentwickeln. Auch während der Produktion musste ich eigentlich belten lernen.
Stimmt.
Ich konnte das ja alles gar nicht.
Wahnsinn.
Und sie hat aber wirklich mich da durchbekommen.
Hat an dich
und,
geglaubt.
Ja, und da bin ich ihr ganz dankbar.
Das ist toll.
Weil sie hat genau das Gegenteil gemacht, was die ganzen
Männer
vorher gemacht haben. Sie hat mich groß gemacht und an mich geglaubt. Ja,
das, was das ausmacht im Leben. Ne?
Total. Und dafür bin ich ganz dankbar.
Und warst du auch sehr wenig aufgeregt zum Beispiel? Bist du reingegangen und hast das auch so gefühlt irgendwie? Oder...
Ich war schon aufgeregt, aber da muss ich auch sagen bei Anastasia, dass mir mein guter Freund Milan, den du ja auch sehr, sehr gut kennst, sehr geholfen hat. Der war natürlich schon ein bisschen länger im Business, der war, wir hatten ja vorher schon ein bisschen gequatscht, da hast du ihn ja als alte Seele beschrieben, das würde ich genauso sagen, er hat mir mit seiner alten, weisen Seele sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Halt gegeben.
Ja.
Und es war wirklich von Tag 1 an klar von der Produktion, als wir wussten, wir machen das zusammen, dass wir als Team das machen.
Super.
Und er war da total hinter mir und hat mir geholfen und hat mich gestärkt, mir gut zugeredet.
Ja.
Hat mich auch manchmal echt so abgeschirmt von manchen Sachen und so und hat mich da wirklich mit seiner Liebe und mit seiner... Ja. Freundschaft ab Tag 1 gestärkt und das
Toll.
Hat mir, glaube ich, auch echt durch die Zeit geholfen.
Toll, kann ich mir sofort vorstellen. Mhm. Sofort. Ja. Und wie war das dann? Ich habe in einem der Interviews von dir gelesen, du hast gesagt, du hast bei Anastasia deine wirkliche Stimme gefunden.
Mhm.
Das ist ja der Hammer, weil das ist ja, was ich coache. Freeing the natural voice, die eigene Stimme zu finden. So, die dann mit unserer Persönlichkeit auch zusammenpasst. Mhm. Und das ist dir passiert da. Wie war das? Was hast du entdeckt?
Also ich habe das schon beim Vorbereiten des Materials entdeckt, was ich dann immer heimlich in meiner Opernabteilung an der Volkwang geübt habe, dass das niemand hört, dass ich jetzt meine Stimme ruiniere.
Mit Musical.
Genau. Aber ich habe das damals schon gemerkt, dass wenn ich einfach die Sachen, ich habe sie so gesungen, wie ich dachte, ich singe sie, also so wie ich sie dann auch final auf der Bühne gesungen habe und habe gemerkt, das ist die Klangfarbe von Anja, aber gleichzeitig auch von Judith. Also da war, das hat sich irgendwie gleich angefühlt. Ich habe meinen Mund aufgemacht und auch das, was die Leute mir gespiegelt haben, hat mir gezeigt, das ist meine ganz eigene Klangfarbe, an der ich natürlich nach und nach noch ein bisschen fallen musste und wir immer wieder fallen müssen.
Klar.
Aber grundsätzlich ist das Timbre, was mir aus der Seele spricht. Und deshalb, was ich auch vorhin schon gesagt habe, die Klassik war immer faszinierend, aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss was verändern an meiner Stimme. Und beim Musical habe ich immer das Gefühl, es geht eher darum, meine Stimme frei zu lassen.
Ja.
Und sie kommt dann so aus meiner Brust heraus. Es ist einfach meine Stimme und das ist ganz, ganz, ganz schön gewesen, das dann
toll.
Zu erfahren. Ja.
Glaubst du auch, dass es das ist, was beim Musical einen manchmal so berührt? Als
ich glaube,
Publikum, wenn das passiert mit den Stimmen?
Ja, das glaube ich auch, weil auch gerade bei Anastasia, meine Stimme war da noch nicht so weit wie jetzt natürlich. Ich meine, da war ich auch 24, ist auch kein Wunder. Also auch wenn ich eine Musical-Ausbildung gehabt hätte, hat sich da natürlich jetzt noch einiges getan in den letzten Jahren. Aber ich konnte das dann manchmal gar nicht glauben, wenn Leute gesagt haben, boah, deine Stimme ist so berührend und dein Timbre. Aber wenn ich jetzt zurückhöre, höre ich das irgendwie auch teilweise, wo ich denke, technisch ist da vielleicht nicht alles perfekt, aber es ist unfassbar berührend. Ich klinge einfach wie Judith, die sich mit 24 immer weiter gefunden hat.
Das ist
und das
so
ist
toll.
Total schön.
Das ist, worum es geht in dem Beruf. Das ist wunderschön, dass du das auch so benennen kannst und so wahrnimmst bei dir. Ich glaube, das ist nicht bei
ist
jedem
ein großes,
so.
Das ist ein großes Geschenk.
Das ist total ein Geschenk. Total.
Ja.
Und erzähl mal, Judith, du warst ja ein Shootingstar. Ich finde den Begriff so cool.
Ja.
Ein Shootingstar. Du hast irgendwo erzählt, du hattest kaum Follower bei Instagram und dann warst du in New York für irgendein Presseevent und kamst zurück und hattest 1000 Follower oder so.
Ja, das war mein erstes Presseevent auch noch für Anastasia.
Ja.
Dass wir mit allen Anastasias der Welt am Broadway ein Musikvideo gedreht haben.
Okay.
Mit ein Medley von den beiden Songs von Anastasia,
Wahnsinn.
In My Dreams und Journey to the Past. Und dann stand ich da auf der Broadway-Bühne und eine Drohne ist um uns rum geflogen.
Wahnsinn.
Ich hatte an der Fifth Avenue ein Fitting für mein Outfit.
Okay.
Und es war einfach wirklich von null auf 1000, ja. Ja. Wo ich da hochgeschossen wurde. Und dann bin ich zurückgeflogen von Amerika. Und wie gesagt, ich hatte 100, 200 Follower. Da war Instagram ja auch noch nicht so groß für private Personen, erst recht nicht. Ich habe auch kaum was gepostet. Und dann wurde es natürlich schon geleakt. Das war ein kleiner Fehler. Ich war quasi in Deutschland, wurde es noch nicht bekannt gegeben, dass ich die deutsche Anastasia sein werde. Aber Playbill.com und Broadway.com hat schon, ich glaube, es war sogar auch ein Artikel in der New York Times.
Okay.
Mit einem großen Bild von uns. Und da stand halt Judith Kasperi drunter.
Ja.
Und dann hatte ich auf einmal innerhalb, habe ich dann am Flughafen mein Instagram aufgemacht. Ich glaube, das war dann wieder in Deutschland.
Ja.
Halt 6-7 Stunden später. Ja. Und dann hatte ich da auf einmal 2000 Leute.
Wahnsinn.
Und war so, oh, ich glaube, da ist was bekannt geworden.
Ja. Über Nacht.
Genau, das war
Star.
Wirklich, ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja, so schnell ging das dann. Und dann kamen halt die ersten Presseevents in Deutschland. Natürlich kamen auch ganz viele Kommentare. Hä, wer ist das denn? Ja. Kenne ich gar nicht.
Und hast du von Kolleginnen Neid erfahren? Hattest du das Gefühl, welche die so bekannter waren? Nee,
gar nicht. Also ich muss sagen, die Opernabteilung hat richtig, richtig cool darauf reagiert bei mir an der Uni.
Mhm.
Wer das Problem hatte, war ein bisschen die Musical-Abteilung.
Ja.
Da habe ich immer ein bisschen so den Neid erfahren, als würde ich ihnen so ein bisschen jetzt die Jobs klauen.
Ja.
Und ich dachte, aber ich habe ja einfach normal vorgesungen.
Ja.
Und da kam schon, aber das war auch bei der Audition, kann ich mich noch daran erinnern, dass da Leute, mit denen ich quasi an der gleichen Uni studiert habe, aber in der Musical-Abteilung, da kamen damals schon ein bisschen verwunderte Blicke.
Ja.
Ich dachte, was machst du denn hier?
Ja.
Du bist doch eine klassische Sängerin. Und ich glaube, die hat es dann ein bisschen gewundert. Aber alles gut, das gibt's immer. Und ich glaube, das ist auch gar nicht böse gemeint von den Menschen, in dem Moment.
Das stimmt.
Die waren dann, glaube ich, einfach sehr, sehr, sehr perplex.
Ja, puzzled.
Ja, genau, puzzled ist, glaube ich, das richtige Wort. Total.
Ja, total. Wenn man so von 0 auf 100 eine Karriere macht und plötzlich überall bekannt ist und so, wie hast du das verkraftet mental?
Ja.
Was hat das mit dir gemacht? Bist du abgehoben kurz mal zwischendurch, was ja okay wäre?
Ja, ja.
Oder gar nicht? Oder?
Also es war schon viel. Es waren natürlich sehr, sehr viele neue Eindrücke. Ich glaube, abgehoben würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich bin nicht abgehoben. Ich habe mir immer sehr, oder was mir sehr geholfen hat, war so ein bisschen, ich wollte immer so eine Vorbildfunktion für junge Frauen sein und hatte auch immer das Gefühl, ich kann da ein bisschen was auch in der Musical-Szene verändern, woran ich auch immer noch glaube, weil ich bin überzeugte Feministin, ich bin überzeugte Ally von der queeren Bubble, der queeren Welt und schreie das in die Welt hinaus, schreie meine politische Meinung auch in die Welt hinaus und finde, wir sollten uns da nicht irgendwie zurückhalten. Und das war damals immer schon meine große Aufgabe, auch anderen Frauen Mut zu machen.
Wahnsinn.
Und
so jung schon?
Ja, ja, also das war für mich ganz, ganz klar, dass ich da auch in eine neue Welt reingehe und von mir auch was reinbringen muss und von meiner politischen Meinung und Überzeugung. Und das war damals in der Musical-Welt noch gar nicht so angesehen oder so oft, dass man dann irgendwie auch feministische Sachen in den Stories postet oder irgendwelche Sachen sagt oder zur Wahl aufruft oder
so. Ja, stimmt.
Das hat dann so ein bisschen mehr zugenommen und das fand ich irgendwie immer als Aufgabe. Ich glaube, das war ganz cool so für die Menschen und hat ihnen auch gezeigt, okay, das ist jetzt auch einfach ein echter Mensch, der da so da ist und die hat auch was zu sagen. Ich habe genauso was zu sagen als Frau. Also das war immer so ein bisschen mein Wunsch, dass das die Leute so trifft und auch so ein Bild von mir gibt. Ich habe dann in Corona gemerkt, das war dann so ein halbes Jahr später nach Anastasia, nachdem das geendet hat. Ich bin ja dann relativ schnell nach Hamburg gegangen.
Ja.
Für Paramour. Das war dann so ein fliegender Wechsel und da konnte ich mich noch gar nicht richtig sortieren. Als dann Corona kam, habe ich eigentlich wirklich gemerkt, was da so in den letzten 2 Jahren mit mir passiert ist. Und da musste ich ganz, ganz viel aufräumen. Da musste ich mich auch so ein bisschen von diesem Zwang, einfach immer weiterzumachen, ein bisschen befreien und musste mich wirklich nochmal ganz neu sortieren und neu finden und wirklich das, was ich, wofür ich in den letzten 2 Jahren dann während Anastasia und Paramo keine Zeit hatte, musste ich ganz viel in mir arbeiten und erstmal das alles aufholen. Das war schon viel und das hatte ich am Anfang auch ein bisschen unterschätzt, weil da habe ich mich wirklich verändert und hatte natürlich auch für mein Privatleben nicht so viel Zeit und musste mich da wirklich erstmal wieder resetten so ein bisschen.
Das Corona war eine tolle Chance für sowas,
total,
oder?
Total, total. Also es war auch schmerzhaft. Ich musste erstmal auch damit klarkommen, jetzt nicht zu arbeiten und so. Also das war ja für uns alle, glaube ich, war vielleicht für dich auch
ich habe viel online gecoacht.
Ah, mega, das ist super.
Ich habe das sehr genossen, die Zeit für mich. Es war für mich die schönste Zeit.
Ja, irgendwann fand ich es auch gut, aber bei mir hat es wahnsinnig viel aufgebrochen. Also es ist auch privat im Leben dann ganz viel bei mir passiert und es war ein großer, großer Umbruch, wo ich im Nachhinein sehr dankbar für bin, aber in dem Moment war einfach psychisch sehr, sehr viel.
Hast du das alleine gemacht oder hast du dich begleiten lassen?
Ich habe mich damals nicht begleiten lassen. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich seit, und da rede ich auch total gerne offen drüber, ich habe seit Anfang dieses Jahres eine Therapie, Therapeutin, eine ganz, ganz liebe, coole Frau und ich kann wirklich allen nur dazu raten, geht hin, geht zur Therapie.
Yes.
Ich habe wirklich schon sehr, sehr viel Arbeit betrieben seit Corona, aber es ist wirklich nochmal sowas anderes,
Level, ne?
Wenn du mit einer geschulten Person sprichst, die dir dann auf einmal in so ganz einfachen Sätzen
das erklärt.
Ja, neulich musste ich mit so Bauklötzen so eine Familienaufstellung machen und dachte so, was wird das denn jetzt? Und es hat einfach zack gemacht und ich, es hat einfach geklickt und es ist wirklich, wirklich toll.
Das ist, da kann ich direkt dazu auch was sagen. Ja. Ich mache das auch jetzt seit einem Jahr. Habe ich eine ganz coole Therapeutin und frage mich auch, warum habe ich das nicht viel früher gemacht? Ja. Das ist einfach next level von der Gesprächstiefe irgendwie. Ja. Ich habe auch das Gefühl, ich kann mal mit meinen ganzen Gedanken wo landen und werde verstanden. Ja. Meine hat auch letztens, hat sie so einen roten Wollfaden genommen und dann hat sie gesagt, ich soll mal um mich rumlegen, den Abstand, den ich brauche, so Nähe und Distanz.
Ja.
Und das habe ich jetzt immer in meiner Handtasche dabei. Sie hat gesagt, ich soll das immer öfter mal machen. Ich habe das noch nie wieder gemacht, ich muss das mal wieder machen. Aber ich fand das auch ganz angenehm, einfach mal zu gucken, was brauche ich eigentlich für einen Abstand um mich rum.
Ja, und es klingt so simpel, aber es sind gerade diese simplen Sachen, die das so einfach machen und die uns auch so im alltäglichen Leben helfen, dann auch wirklich klar zu bleiben und nicht in unseren ganz, also meine Therapeutin sagt immer, dass natürlich Emotionen durch Gedanken ausgelöst werden können und wir können unsere Gedanken steuern, das ist total möglich und das irgendwie zu lernen und dafür diese Hilfen dann wie so eine Bauklötzchenaufstellung oder einen roten Faden literally in die Hand zu bekommen. Und das ist, also ich kann da wirklich nur allen zu raten.
Mit jemandem Geschulten. Ich habe zu ihr auch gesagt, ich möchte mal nicht mit meinen Freunden reden, sondern mit jemandem, der das wirklich gelernt hat und mir jetzt mal auch das dann spiegeln kann oder erklären
auch
kann.
Oder
irgendwie neutral. Ja. Auch das finde ich halt auch so toll. Dass,
Das ist echt
neutral, total. Professionell. Ja.
Das ist wirklich, wirklich
richtig
super.
Richtig cool. Mhm. Guck mal, wir beide. Ja. Toll.
Sehr schön.
Toll. Und macht das nicht auch was mit deiner Kunst? Schon, oder?
Ja, voll. Also es geht aber auch unter anderem, bin ich natürlich auch immer weiter dran, inwiefern ich auch für mein Privatleben natürlich da bin, weil das kommt natürlich beim Musical immer überhand, gerade wenn man auch Suite spielt, dass man sich darüber oder dass ich mich auch darüber sehr definiere. Ich glaube, das machen alle von uns.
Yes.
Deshalb war das ja auch in der Corona-Zeit so krass, weil wir uns auf einmal nicht mehr durch unseren alltäglichen Applaus und die Fans definieren konnten. Und spätestens da habe ich dann gemerkt, ich brauche auch noch was anderes im Leben und da bin ich, also ich glaube, das ist immer eine Suche und immer Arbeit, genauso wie die Beziehung immer eine Arbeit ist, genauso wie meine Karriere immer eine Arbeit ist.
Ja.
Man muss einfach an allem dranbleiben und immer so ein Check-in betreiben, so nenne ich es so ein bisschen.
Ja.
Und das wird niemals enden. Und deshalb finde ich, ist es auch so wichtig, da immer dran zu bleiben.
Jetzt muss ich direkt was fragen zum Thema Stimme.
Mhm.
Geht dir das auch so, dass du spürst beim Check-in, wie es dir geht, anhand wie deine Stimme klingt?
Sehr, sehr oft.
Oder?
Ja, sehr, sehr oft. Es ist wirklich.
Ich merke das, wie viel ich geschlafen habe, wie fröhlich ich bin oder nicht. Ich höre das
sofort.
Und das
glauben die Leute ja oft nicht. Ich bin auch so ein Mensch, ich brauche wirklich, wenn ich auf der Bühne abends singe, ich brauche mindestens 8 Stunden Schlaf.
Unbedingt.
Das ist einfach so.
Unbedingt.
Und manche Leute können das nicht glauben. Die sagen dann, wirklich, auch wenn du 7,5 Stunden schläfst oder Alkohol oder so, momentan trinke ich gar nicht.
Nein.
Weil ich merke, das tut meinem Körper und meiner
Sofort
Stimme
schlecht.
So gut.
Geht mir auch so, ja.
Das ist wirklich, und man wacht auf, selbst wenn die Stimme noch ein bisschen müde ist, ich kann sofort beim ersten Ton, beim Aufwachen sagen, heute wird ein guter Tag oder eher nicht so, ich muss ein bisschen mehr machen oder wenn ich krank bin, weiß ich sofort, das wird heute nichts.
Ja, ist so.
Ja,
ist
so. Zurück, du
ist ein
sagst das.
Barometer, unsere Stimme. Total, total. Judith, ich finde es so interessant, dich heute kennenzulernen.
Ja.
Ich habe noch eine Frage. Ich finde toll, wie du erzählt hast, dass du schon direkt, als du ins Musical reingegangen bist, dass du mit deiner Haltung reingegangen bist und da was reingeben wolltest. Das hatte ich auch schon immer. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch zum Beispiel und ich wollte immer meinen Glauben auch, egal wo ich bin, so reinbringen. Dass sich Leute geliebt fühlen, so ist für mich total wichtig.
Ja.
Wo kommt das bei dir her? Hast du so eine ganz feministische Mama oder ist das in deiner Jugend durch deinen Freundeskreis passiert? Oder magst du das erzählen oder weißt du das?
Es ist spannend. Ich glaube, die Frage wurde mir tatsächlich noch nie gestellt. Ja. Deshalb ist das,
bist du bei mir.
Ich muss wirklich überlegen, weil ich komme nicht unbedingt aus einem sehr politischen Haushalt. Ich glaube, da ist viel durch Selbstreflexion entstanden, dass ich, glaube ich, für mich dachte, was möchte ich mit meinem Leben machen und wie möchte ich mich selbst sehen als Person und was möchte ich auch in die Welt weitergeben. Ich hatte, seitdem ich 17 bin, das ist auch noch so eine kleine Backstory zu meiner Anfangsgeschichte mit Musical, mit 17 habe ich ja Ilse Neumann bei Spring Awakening gespielt. Das war eine Jugendproduktion in meiner Heimatstadt damals, wo mein jetziger Freund Regie geführt hat damals. Da haben wir uns kennengelernt. Und das war so meine, oder ist immer noch meine Theater- und KünstlerInnen-Familie, weil wirklich sehr, sehr viele, mit denen ich das damals gemacht habe, auch heute immer noch Theater machen und zu meinen besten FreundInnen gehören. Und da sind viele, viele queere Menschen dabei, da sind sehr politische Menschen dabei und ich glaube, dadurch hat, seitdem ich, wir waren dann so mit 18 alle sehr befreundet, beziehungsweise dann bin ich mit meinem Freund zusammengekommen und ich glaube, dadurch hatten wir immer so einen sehr regen Austausch und viele Diskussionen und das war für mich völlig klar, dass ich mich da für Menschenrechte und für Feminismus einsetzen muss auch.
Ja.
Und ich wusste natürlich oder hatte schon das Gefühl, dass viele Menschen Musical als sehr oberflächlich wahrgenommen haben. Und ich hatte nun mal diese Chance, da jetzt diese Leading-Rolle damals zu spielen.
Ja.
Und ich dachte auch, nee, also es muss ja auch aus irgendeinem guten Grund muss ich das ja jetzt auch bekommen haben.
Ja.
Ich wollte mich da jetzt nicht anpassen und ich möchte auch gar nicht sagen, dass alle aus der Musical-Szene damals oberflächlich waren.
Ja.
Das waren natürlich auch sehr, sehr viele Vorurteile, wie Leute wahrscheinlich das bei mir auch immer noch haben. Die denken, ah ja, die arbeitet jetzt seit 10 Jahren. Noch nicht ganz, seit 7 Jahren auf den Musical-Bühnen hier als Ensuite-Darstellerin, die ist bestimmt total blank und oberflächlich. Ja. Das wird es bestimmt immer noch geben oder Leute, die mein Instagram sehen.
Ja.
Aber ich wollte da irgendwie was reinbringen und einen Schwung reinbringen, so wie du wahrscheinlich auch. Ne? Also man fühlt sich da ja irgendwie auch so ein bisschen berufen.
Total.
Ohne, dass man da jetzt den klaren Auftrag irgendwie von irgendjemandem bekommen hat. Ne?
Total.
Aber das passiert dann irgendwie so. Und zu gewissen Dingen denke ich mir dann, nee, ich muss mich jetzt aussprechen. Oder auch damals schon in den Interviews damals, da habe ich gegendert. Und,
krass.
Das ist 7 Jahre her.
Wahnsinn.
Und da haben, glaube ich, manche Leute schon die Augen verdreht. Manchmal von irgendwelchen schwäbischen Blättern.
Erst recht. Ja.
Haben das vielleicht auch nicht immer reingebracht, wer weiß.
Ja.
Aber mir war das wichtig. Ich wollte immer gendern und ich habe immer das Thema angesprochen. Anja ist eine wahnsinnig starke Frauenrolle.
Ja.
Wir brauchen mehr solche Rollen. Feminismus ist einfach ein wichtiges Thema.
Ja, super.
Und es war keine Frage für mich, das so zu machen. Ja.
Toll. Richtig cool. Richtig cool. Du hast einen schönen Begriff gesagt, du hast von Heldinnen gesprochen, dass es nicht um Disney-Prinzessinnen geht,
sind Heldinnen.
Sondern um Heldinnen. Mhm. Das finde ich richtig gut.
Ja, ja, Prinzessin, das ist ja eher, also klar, man kann eine Prinzessin sein, wenn man da so reingeboren wurde in die Struktur, aber das sagt ja nichts über den Charakter.
Gar nichts.
Und für Männer werden irgendwie immer andere Wörter gefunden, wie zum Beispiel Held, Disney-Held.
Ja. Disney-Held, total.
Da wird nie Disney-Prinz gesagt.
Nee, stimmt.
Und deshalb, warum kann man nicht Heldin sagen? Das sind doch alles Heldinnen.
Total, total, total.
Ja.
Also, Frau Professor Dr. Kaspari, wie sind deine Pläne? Möchtest du mal unterrichten? Eigentlich eine Professur mal irgendwo haben?
Hätte ich schon Lust,
schon, ne? Wird noch kommen.
Also ich finde es ja eigentlich ganz cool mit meiner klassischen Ausbildung,
du hast
Musical-Leute zu unterrichten.
Stimmt. Machst du das manchmal schon?
Ich mache das per Zoom. meistens. Ja. Ich unterrichte immer mal, ich habe seit ein paar Monaten unterrichte ich eine Schauspielerin, eine ganz tolle Schauspielerin. Oh. Das macht sehr viel Spaß.
Oh, wie toll.
Die auch wirklich schon eine tolle Stimme
ja.
hat. Aber der gebe ich einfach so ein bisschen ja. Übungen an die ja. Hand und zeige so ein bisschen, wie das geht. Und ich habe auch in der letzten Zeit immer mal wieder klassischen SängerInnen so ein bisschen gezeigt, die halt am Stadttheater dann auf einmal Musical singen mussten. Wie sie so ein bisschen in diese schlankere, ja. ohne Vibrato singen reinkommen. Ja. Da habe ich auch so ein bisschen überlegt, ob ich vielleicht auch mal diese Richtung so ein bisschen ja. anpeilen könnte.
Ja.
Muss jetzt nicht primär sein.
Nee.
Aber ich hätte irgendwie schon Lust,
ja, cool.
irgendwie, wenn ich irgendwann sage, nee, jetzt gibt es gerade nicht mehr so viele Rollen oder vielleicht
ja.
auch nebenbei
ja.
mal so eine
Kaspari-Coaching.
Ja, Kaspari-Coaching. Sehr schön.
Ja.
Also wer weiß, da,
wer
ist,
weiß,
alles,
wer weiß.
Da ist alles offen. Ja,
ja toll, mhm. toll, toll. Judith, also pass auf. Während Anastasia hast du mit Milan eine CD produziert, die ich, bevor ich dich kennengelernt habe, schon hoch und runter gehört habe.
Wirklich?
Ja, als ich mit Milan bei Frozen gearbeitet habe, habe ich das kennengelernt.
Ja, ja.
Und ihr habt alle meine Lieblingssongs der damaligen Zeit habt ihr auf dieser CD gehabt.
Oh,
ihr habt von Cynthia Erivo, hilf mir.
Ja, I'm Here.
I'm Here.
Ja,
Defying so Gravity.
Ja.
You Will Be Found, liebe ich über alles. Dann dieses coole Lied von Pasek and Paul. Was das erste Lied eurer CD?
First Dates.
Oh, so ein tolles Lied.
Bum, bum, bum,
ja, so toll, ja, so toll. Ja. Und Unter all den Menschen.
Mhm.
Ich möchte einmal über dieses Lied mit dir sprechen, weil ich das so liebe. Ich muss oft weinen, wenn ich das höre von euch.
Schön.
Weil ich das so schön finde. Ja, was fällt dir dazu ein?
Ja, das ist das Lied von unserer Geschichte, von unserer Freundschaft.
Ja.
Also ich muss sagen, wenn wir das jetzt auf Konzerten
ja.
singen, ist es, es klingt so mies, aber es ist fast schon ein bisschen ausgelutscht für uns.
Bestimmt, ihr habt es oft gesungen. Ja.
Aber es ist auch immer wieder, also ich glaube, wir haben ja jetzt schon länger kein Konzert mehr miteinander gemacht.
Ja.
Wir sind immer noch sehr, sehr eng befreundet
ja.
und immer noch sehr eng im Kontakt. Also es ist ja,
ja.
immer über, das verändert sich natürlich so eine Freundschaft immer über Jahre oder jetzt mittlerweile 7 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Die wir so Seelenverwandte sind oder
ja.
wie Geschwister einfach
ja.
so miteinander durchs Leben gehen. Natürlich verändert sich das alles. Aber ich glaube, es wäre auch wieder wahnsinnig emotional und schön, wenn wir jetzt wieder unter all den Menschen zusammen singen, weil dann wieder alles hochkommt.
Oh ja, bestimmt.
Ja, es ist einfach schon so die Hymne von uns,
schon,
ganz
ne?
klar.
Ja, ja, das ist bei mir angekommen. Milan van Waardenburg, du kannst
ja.
das so schön sagen. Ne?
Milan van Waardenburg.
Waardenburg war auch mein Gast im Podcast, hört euch die Folge gerne an.
Ja.
Ja, so Judith, nach der CD, nach Anastasia, nee, ich möchte über die CD doch noch etwas mehr fragen. Ihr habt die bei Corona bestimmt einfach
genau.
als Projekt euch überlegt,
ja,
oder?
Ja, das kam tatsächlich irgendwie ganz spontan von Hitsquads Records aus Wien, diesem Plattenlabel, diese Möglichkeit, dass wir da ein Album machen. Das haben wir zusammen mit Milans Agenten, Peter Stassen, mit dem ich auch gerne und viel zusammenarbeite, hat sich das so ergeben. Wir waren da gerade auf dem Weg zu einem Konzert nach Füssen und da wurde so ein bisschen die Idee gepitcht. Und Milan hat sein Handy gezückt oder einen Zettel und Stift gezückt. Und wir haben innerhalb von 10 Minuten diese Setliste gefunden.
Toll.
Und das waren auch wirklich die Songs. Und so hat sich dieses ganze Projekt durchgezogen. Dann waren wir eine Woche in Wien, haben das aufgenommen. Es war eine wunderschöne Woche. Es war ja Corona. Das heißt, wir mussten da, durften dann doch irgendwie nach Wien fahren mit dieser Erlaubnis, mit dieser Arbeitserlaubnis
Wahnsinn.
Für die Woche.
Ja.
Waren in einer wirklich kleinen, schrammeligen Pension in Wien.
Ja.
Aber es war so herrlich und wir hatten da so eine gute Zeit und haben irgendwie noch zum Beispiel Heroes, den Song.
Ja.
Die Version haben wir am Abend vorher und haben das dann am nächsten Morgen im Studio gesungen. Die Version haben wir dann wirklich am Abend vorher in dieser kleinen Pension mit To-Go-Essen vorm Fernseher in unserer kleinen Pension geschrieben beziehungsweise so arrangiert und aufgeteilt. Und das war irgendwie echt so eine magische Woche und wirklich so der Next Step von uns, von unserer Zusammenarbeit, von unserer Freundschaft. Und da haben wir einfach beide gemerkt, dass wir uns blind vertrauen.
Ja.
Und auch als es dann um das Design von der CD ging, diese Idee mit With Love, dass wir das alles wie so Briefe machen, dann haben wir auch zwei Briefe jeweils an uns geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das Album mal in den Händen hattest.
Nein,
das kriegst du noch auf jeden Fall.
Ja,
das werden
gerne.
Wir dir zuschicken oder
dir
geben.
Gerne.
Da hat dann Milan einen Brief an mich geschrieben.
Ach, wie schön.
Weil es ja With Love ist ja immer diese Endung,
diese
Signatur von einem Brief. Und ich habe dann einen ganz lieben Brief an ihn geschrieben, ja, und wir haben das alles wie so ein Brief aussehen lassen.
Ach, wie schön.
Aber auch das Fotoshooting, es war alles so, es ist einfach alles so entstanden und ja, ist total, wie wir damals gefühlt haben und, ja, und wie wir das damals wollten. Und es war total
ganz authentisch,
ja,
wie,
ja,
ihr seid oder wart.
Genau.
Du und sagst, hast du Cello gespielt bei den Aufnahmen?
Nein, leider
nein,
nicht.
Aber
leider
du spielst Cello, oder?
Ich habe, also ja, ich habe mir mal ein Cello geliehen und hatte, ja, ein paar. Ich habe während Corona einem Akrobaten Gesangsunterricht gegeben.
Okay.
Und der singt jetzt in der Olivia Jones Bar.
Wow.
Als Drag Queen, richtig,
oh, wie cool,
toll. Ich bin ganz, ganz stolz auf ihn.
Sehr cool.
Also der hat wirklich meinen Gesangsunterricht genutzt. Ich habe seine Cello-Stunden dann im Gegenzug nicht so ganz genutzt.
Okay.
Habe das Cello jetzt leider wieder abgegeben und ich kann,
okay,
wirklich nur die Tonleiter spielen.
Okay.
Und ich würde es so gerne üben.
Das ist
und
ein schönes
können.
Instrument, ne?
Aber ja, ja, ich war leider nicht, ja, nicht fleißig genug.
Das heißt,
ja,
ihr hattet dann einen Cellisten mit im Studio? Habt ihr nicht Cello?
Genau,
bei der
wir
CD?
Hatten,
ja,
genau,
ja, ja,
genau,
ein Cellisten und ein Pianisten.
Es wurde dann alles, es wurde alles live eingespielt. Die ganzen Streicher
toll
sind
mit
auch
euch
dazu
da gewesen.
Ja,
toll,
also es war wirklich großartig.
Ach, schön, sehr, sehr schön.
Ja.
Wie ging es dann weiter nach Corona? Da bist du nach Hamburg,
ja,
gekommen, zu,
genau,
Paramore.
Genau, Paramore war tatsächlich schon kurz vor Corona.
Ach,
also ich,
okay,
bin im Herbst 2019, ich,
ja,
habe zwei Wochen, glaube ich, in Köln gewohnt.
Ja, okay.
Meine neue Wohnung eingerichtet mit meinem Freund. Wir dachten so, das ist jetzt hier so unser,
okay,
unser Center, unsere Base. Wurde dann nach Hamburg gerufen für,
okay,
Paramore. Wollte natürlich schnell wieder was im Anschluss haben. Hab,
ja,
das
klar,
dann gemacht. Das war auch sehr interessant, weil es zum ersten Mal eine Walk-In-Position war.
Mhm.
Damals für die Rolle der Indigo,
mhm,
und aber auch für eine sehr tanzlastige Rolle Gina.
Okay.
Da muss ich auch noch sagen, ich bin ja wirklich gar keine Tänzerin. Ich habe das nie gelernt.
Stimmt.
Ich habe nie Tanzunterricht gehabt. Ich fand als Kind das irgendwie immer blöd, weil alle,
ja,
Ballettunterricht,
ja,
hatten. Deshalb wollte ich das nie haben. Heute,
ja,
bereue ich das sehr. Ich liebe,
könntest,
Ballett.
Könntest du gut brauchen. Also
ich,
ja, es ist schön, ne?
Total.
Ballett,
und ich,
ja,
liebe Ballett. Ich würde, ja, das so gern können. Und ich bin auch immer mal wieder bei so Erwachsenenkursen,
mhm,
im Ballett. Aber ich komme einfach nicht hinterher. Wenn man,
mhm,
einmal die Basics nicht,
ja,
als Kind gelernt hat, ist es wahnsinnig schwierig, da reinzukommen.
Ja.
Ich glaube, mittlerweile habe ich das so als Principal ganz gut aufgeholt.
Mhm.
Ich glaube, ich kann mich ganz gut bewegen.
Mhm.
Aber es ist trotzdem immer noch die Angst da, ah, ich habe es nie richtig gelernt. Ich,
ja,
bin langsamer als alle anderen. Oder bei Auditions,
ja,
ist immer,
ja,
der Horror. Und diese Gina-Rolle, das war so ein bisschen die kleinere,
ja,
Comedy-Rolle in Paramore, die habe ich auch wirklich nur ein paar Mal gespielt, weil dann kam ja Corona, vielleicht,
ja,
so 8, 9 Mal. Aber die musste wirklich richtig doll tanzen.
Oh.
Die war so ein Showgirl mit so Fächern in,
oh,
der Hand,
Wahnsinn,
und Pirouetten. Und das musste ich dann alles lernen. Und da gab es, glaube ich, ich war 2 Tage da. Und da gibt es noch ein Video, wo ich wirklich ganz, ganz verzweifelt in die Kamera weine.
Oh,
weil ich dachte, wie kriege ich das hin? Das ist,
oh,
der
Wahnsinn,
Horror. Und es war wirklich im Nachhinein eine ganz, ganz tolle Produktion, weil ich, wie gesagt, ganz viele AkrobatInnen,
mhm,
aus dieser Cirque du Soleil-Welt kennengelernt,
Wahnsinn,
haben, die dann auch meine engen Freunde wurde.
Toll.
Und ich da auch nochmal so eine ganz andere Richtung kennengelernt habe. Und es war eine tolle Show, es waren tolle KollegInnen. Aber es war natürlich erstmal ein krasser Schock, weil ich,
mhm,
mit dieser Rolle angefangen habe bei den Proben,
mhm,
und die wirklich, glaube ich, einen Satz zu singen hatte und sonst einfach
tanzen
musste,
okay,
mit den anderen TänzerInnen. Ja, das war krass, der Anfang. Aber es hat mir gezeigt, ich kann mich durchbeißen, ich,
toll,
kann auch den TänzerInnen-Track tanzen. Und das hat mich auch sehr, sehr geprägt zum,
ja,
Positiven.
Ja, klar.
Ja.
Und dann war Corona und habt ihr danach nochmal gespielt?
Nein.
Nochmal wieder das aufgenommen?
Ich habe tatsächlich, durfte ich als Indigo, das wussten wir damals nicht, habe ich die letzte Paramore-Show noch,
oh,
gespielt. Ich glaube am 8. oder 9. März oder,
mhm,
so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Dann,
mhm,
wurde uns natürlich gesagt, wie uns allen,
ja,
ja, wir machen jetzt erstmal 6 Wochen Pause,
ja,
Pause oder
Pause,
so. Wir,
ja,
hatten eigentlich geplant für den Herbst, September 20, die Derniere, aber das ging,
ah,
dann,
ja,
natürlich nicht mehr.
Und hast du dann angefangen nach der Corona-Pause mit Linda, mit Wicked?
Genau. Da ging es dann
mit der Eiskönigin,
genau,
wahrscheinlich.
Wir haben dann im Winter vorher angefangen für Next to Normal zu proben.
Ah ja.
Mussten das dann aber wieder abbrechen am Staatstheater,
oh,
in Kassel,
ja,
und haben das dann danach quasi nach Wicked wieder gemacht.
Ah.
Und dann fing aber Wicked an.
Wicked
in Hamburg.
An. Okay, großes,
ja,
Thema.
Wahnsinn.
Wicked zu spielen, Glinda,
ja,
zu,
ja,
spielen. Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen,
mhm,
über die Rolle gesprochen. Wie hast du Frieden schließen können mit Glinda als so emanzipierte,
ja,
Frau, wie ich dich heute kennenlerne?
Ja. Also ich musste für mich graben. Ich mag die Rolle. Ich,
mhm,
finde auch tatsächlich, ist eine starke Frauenrolle, mhm. wenn man sie auf eine bestimmte Art und Weise sieht mhm. und auch tief an ihr arbeitet, mhm. wenn man den Hintergrund dieser Rolle mhm. erforscht. Für mich war es wahnsinnig wichtig zu graben, warum ist Glinda mhm. so, wie sie ist? Mhm. Warum muss sie immer diese repräsentative Rolle einnehmen? Wie mhm. wurde sie geprägt? Vielleicht auch von ihrem Elternhaus. Mhm. Für mich war es immer so ein bisschen diese Backstory, die ich mir ausgedacht habe. Vielleicht mhm. hat sie auch einfach nie Liebe und die Bestätigung von ihrem Elternhaus bekommen, mhm. die sie sein sollte. Vielleicht war sie nie genug und ja. hat deswegen diesen Mechanismus gefunden, mhm. das immer im Mittelpunkt stehen müssen, immer die Beste sein zu müssen, immer die Schönste sein zu mhm. müssen. Wo ich auch so ein bisschen in ihr von der kleinen Judith damals gefunden habe, tatsächlich. Mhm. Und das hat mich irgendwie, glaube ich, Glinda sehr nahe gebracht und hat auch dafür gesorgt, dass ich hoffentlich mhm. eine sehr berührende mhm. Glinda auf die Bühne bringen konnte. Da gibt es ja dieses eine Lied, Couldn't Be Happier, mhm. Ich war niemals glücklicher, mhm. wo das ja alles auseinanderbricht und sie am Anfang noch so dieses sehr repräsentative mhm. Ja, oder sehr repräsentativ dem Volk von Oz gegenüber singt und dann eigentlich wirklich zusammenbricht und mhm. die ganze Maske fällt. Mhm. Und spätestens ab dem Zeitpunkt war für mich dann kein Platz mehr für die Witze von Glinda, für mhm. dieses ganze platonische, oberflächliche, auch mhm. bei For Good. Mhm. Da gab es in dem Moment keine Witze mehr, keinen ja. Mechanismus von Glinda. Und dieser Song passiert ja auch schon am Anfang des zweiten Aktes. Also für ja. mich war der zweite Akt eigentlich komplett emotional. Da war ja. ich die pure Glinda, ja. so ein ja. bisschen ohne die Maske.
Ja.
Und das hat für mich irgendwie dann später natürlich auch im ersten Teil geholfen, diese Backstory zu haben und mhm. diese enorme Vielseitigkeit und diese Facetten auch an Emotionen von Glinda auch dann mhm. ein bisschen mehr im ersten Teil zu zeigen. Weil ich glaube, es geht vielen Leuten so, auch heute die Influencer-Welt oder,
ja.
oder auch bei uns in der Branche.
Ja.
Ich glaube, das ist mit sehr, sehr viel Einsamkeit und mit sehr, ja. sehr vielen emotionalen
ja.
Issues verbunden. Und
total.
Manchmal habe ich das Gefühl, je lauter die Menschen,
desto mehr.
Einsamer ja. sind sie oder desto gebrochener sind sie, will ja. ich jetzt auch nicht so pauschal
ja,
sagen,
ja, ja.
aber das war für mich so ein bisschen der Ansatz von Glinda, der mir persönlich ganz, ganz wichtig
Finde
war.
Finde ich ganz schön. Ich mhm. habe mal gehört in irgendeinem Schauspieltraining, man muss seine Rolle verteidigen. So.
Ja,
und
ja,
das
total.
Machst du gerade. Das
ja,
finde ich richtig
genau,
schön.
Genau. Und auch stimmlich. Also, natürlich ja. hat sie oft dieses, das durfte ich auch tatsächlich Stephen Schwartz
ja.
fragen. Wir haben mal ein Dinner mit ihm gehabt und er war auch bei den Proben sehr oft anwesend.
Ja.
Und da habe ich ihn gefragt: Sag mal, warum hast du denn diese ganzen Opernsachen
ja.
Geschrieben? Ist das so, dass das quasi ihre repräsentative Stimme ist?
Ja.
Und dann meinte Stephen dann so: Ah, das ist eigentlich ein sehr smarter Ansatz. Ehrlich gesagt, Kristen Chenoweth wollte einfach Koloraturen da oben haben. Dann haben wir das geschrieben.
Krass.
Aber ja, bau dir das so. Bau dir das so, wenn du das möchtest.
Super.
Weil die anderen Songs, zum Beispiel Loathing oder auch andere Lieder, sind für mich aus meiner Überzeugung sehr belty angesetzt. Und,
ja.
und ich nehme gerne meine Bruststimme und singe da sehr klar und mächtig so rein. Und
ja.
da habe ich diese Nuancen auch wirklich genutzt. Und dann aber ganz klar getrennt zwischen den Koloraturen. Es war immer dieses Repräsentative mhm. am Anfang,
mhm.
wenn sie sagt, Fellow Aussies, und dann diese Koloraturen ja. geht und so. Und das war für mich aber ganz unterschiedlich gesetzt. Und da
mhm.
muss man, glaube ich, einen ganz krassen Bruch machen.
Mhm.
Und kann aber auch wirklich in den anderen Nuancen mit einer starken Stimme auch noch mehr dafür sorgen, dass Glinda...
Ja.
Nicht
Tiefe
ganz
kriegt.
So genau Tiefe ja. bekommt und nicht ganz so extrem überzeichnet ist, weil
ja.
im Skript steht schon alles und in der Musik, da muss man, finde ich, nicht noch mehr Twang auch drauf machen auf die Stimme.
Ja.
Weil ich habe sowieso eine helle Klangfarbe.
Ja. Ja.
Da wollte ich dann nicht noch mehr
so das machen.
Genau.
Stimmt.
Ja, das waren so meine Ansätze.
Toll.
Also, und ich glaube, das hat geholfen. Das hat mir die Rolle sehr nahe gebracht und ich habe da wirklich jeden Abend geweint. Also
toll.
Nicht im Sinne von, oh, mir geht's so schlecht und es war jetzt so anstrengend,
ja.
sondern aus Rührung und weil mir das Spaß gemacht hat
toll.
Mit den Elfa-Bars. Und es war wirklich immer schön und war eine ganz, ganz tolle Reise. Ja.
Richtig schön.
Ja.
Judith, wo hast du den schauspielerischen Part gelernt, was du mir gerade erzählst? Diese
ja.
Haltung zum Schauspiel. Hattet ihr Schauspielunterricht im Gesangsstudium oder hast du
ja.
Coachings genommen oder... hast du das einfach?
Also ich hatte viele tolle Anstöße, auch unter anderem bei Spring Awakening damals, bei meiner Theaterfamilie.
Bei
also
seitdem
sehe ich halt Theater, da sind viele SchauspielerInnen. Wie gesagt, mein Freund ist Regisseur.
Ja.
Wir sind seit 12 Jahren zusammen. Natürlich sprechen wir auch über seine Produktion.
Ja.
Ich setze mich in seine Proben rein und sage manchmal, nee, das kannst du noch ein bisschen mehr ausbauen oder da hat mir was gefehlt oder ja, super, ich habe Gänsehaut. Also wir sind halt einfach eine Theaterfamilie und reden darüber und reden manchmal auch ein bisschen viel über Theater, aber das ist halt einfach unser Leben, unsere Leidenschaft. Da habe ich ganz viel mitbekommen, glaube ich. Und an der Uni hatten wir tatsächlich gar nicht so viel Schauspielunterricht. Es wurde immer so ein bisschen schleifen gelassen.
Ja,
wie sagt man das?
Richtig,
ja.
Richtig.
Und ich hatte aber eine ganz tolle Dozentin, das war eine Schauspielerin, Ines Krug am Grillo-Theater in Essen.
Mhm.
Die hatte so einen kleinen Lehrauftrag bei uns. Mhm. Die haben immer alle irgendwie unterschätzt und haben die sich so mal einmal im Monat eingetragen. Da war dann ganz viel Platz für mich.
War cool.
Und mit der habe ich meine ganze Arienarbeit eigentlich gemacht. Also die war eigentlich dafür da. Wir hatten auch kein Klavier und nichts.
Okay, ihr habt gesprochen viel Text?
Ich habe gesungen a cappella und sie saß dann mir gegenüber.
Ja.
Und von der habe ich ganz, ganz viel Schauspiel gelernt. Und dann gab es noch eine andere Szenenarbeit-Dozentin, auch eine Schauspielerin.
Mhm.
Die hat mir ganz viel so Körperarbeit und auch sehr viel psychische Arbeit
mit
mir gemacht. Und das waren einfach die beiden Frauen, die irgendwie auch wieder alle sonst in der Abteilung unterschätzt haben, wo sich sonst niemand eingetragen hat.
Ja.
Also denen ich ganz, ganz dankbar bin, weil die haben mir eigentlich meine Schauspielausbildung geleistet oder mit mir meine Schauspielausbildung absolviert sozusagen. Da bin ich auch ganz, ganz froh.
Du hattest aber auch oft gute Instinkte, ne?
Ja, offensichtlich.
Arbeiten könntest
du offensichtlich. Ja, die waren einfach toll und wir haben wirklich, ich weiß noch, mit denen habe ich auch so Sachen wie Think of Me gearbeitet, als ich dann auch mal ein bisschen Musical ausprobieren wollte oder On My Own.
Oh, schön.
Und die kannten das selbst auch gar nicht, aber die sind mit so einem tollen Instinkt da auch selbst rangegangen und da haben wir teilweise eine Stunde lang über 2 Zeilen gesprochen.
Yes.
Und die Arbeit hätte ich, glaube ich, sonst an einer anderen Uni oder so nie gehabt in der klassischen Welt.
Ja.
Und auch da wieder, es war wirklich toll, dass da die Uni auch gar nicht so, gar nicht so fest war. Ich hatte einfach sehr, sehr viel Freizeit.
Ja.
Hab dann halt viel Zeit auf den Bühnen dann schon verbracht und hatte aber auch wirklich so gezielte Personen, wo ich gespürt habe, das ist mein Vibe. Und mit denen konnte ich halt irgendwie wachsen und arbeiten.
Mega. Hattest du Sprecherziehung? Hattet ihr das?
Ja. Das war schwierig.
Okay.
Ich habe tatsächlich nach 4 Jahren, es war, glaube ich, eine meiner letzten Stunde, habe ich meinem Dozenten dann mal gefragt, ob das denn nicht ein Unterschied sei, dass die Stimmhöhe, die natürlich Stimmhöhe von Männern ja wesentlich tiefer ist als von Frauen, weil er wollte meine Stimme immer runterbringen. Das ist so ein bisschen mein, also natürlich, wenn ich sage bei einer Audition oder ich komme in den Rahmen, natürlich sage ich, hallo, ich bin Judith.
Mhm.
Also klar, ich setze meine Stimme hoch.
Ja.
So. Aber ich drücke ja jetzt nicht. Oder es ist
das ist
was ganz Natürliches.
Stimme,
und es ist meine
so.
Stimme, auch wie ich jetzt rede.
Ja, du hast eine helle Stimme.
Ja. Und der hat mir immer versucht, und das machen wirklich ganz viele in der Sprecherziehung. Also auch meine Frage an dich, deshalb umso spannender, dass wir drüber sprechen.
Ja.
Der hat dann immer versucht, mit so sehr, sehr tiefen Übungen meine Stimme dann so runterzusetzen. Dann musste ich auf einmal so reden. Und da war es natürlich luftig. Und ich habe meinen Kehlkopf runtergedrückt, bis ich dann mal mit ihm, das war wirklich, glaube ich, so meine vorletzte Stunde nach 4 Jahren, habe ich ihm mal am Klavier, an der Klaviatur gezeigt. Aber hey, das ist doch viel eher so im eingestrichenen Bereich, so C, D, so dieses Central C, D. Da habe ich gemerkt, da fühle ich mich wohl. Und dann dachte ich, ach ja, stimmt, das ist ja ein bisschen tiefer. Höher und ich bin tiefer. Ja gut, dann fangen wir mal hier an. Und dann hat er erst verstanden, dass das alles vorher für mich eigentlich viel zu tief war und auch wieder so was Künstliches. Mir wurde immer gesagt, setz deine Stimme runter, die muss tiefer klingen. Oder das hatte ich auch zum Beispiel letztes Jahr das Erlebnis bei einer Audition. Da haben mich Leute bei Scholl gesehen, bei der Produktion, haben mich dann darauf eingeladen für so eine Audition, für ein kleineres Projekt. Und da kam ich auch in den Raum rein. Hab so, ja, hallo, ich bin Judith. Da hatte ich auch einfach wieder vor Aufregung
ja,
ein bisschen
klar,
höhere Stimme.
Höher,
so,
ne?
Und dann wurde ich da auch auseinandergenommen. Ich sag, wirklich? Ja, aber auf der Stimme, auf der Bühne ist ja deine Stimme viel tiefer. Wie kann das denn sein? Und dann habe ich aber auch gesagt, ja, aber Leute, ihr habt mich doch auf der Bühne gesehen und ihr wollt mich deswegen haben.
Ja.
Und euch stört gerade, wie ich privat spreche. Also ich glaube, ein Mann würdet ihr das wieder nicht fragen. Nee, das war wieder sowas.
Warum so, sprichst du so tief?
Ja, ja, das war wieder so ein Auseinandernehmen. Ja. Ich erkläre dir jetzt die Welt.
Ja.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass, da dachte ich dann auch, nee, mit den Menschen muss ich auch nicht unbedingt zusammenarbeiten,
ja,
wenn ich da so privat mit meiner privaten Stimme auseinandergenommen, ja, werde. Ich stehe 8-mal die Woche mit dieser Stimme auf der Bühne und es, ja, ist alles vollkommen fein.
Ja, natürlich.
Und ich glaube, ich kenne mich besser aus als diese Produzenten mit meiner Stimme. Genau, das fand,
total,
ich sehr, sehr übergriffig. Und das ist mir tatsächlich so ein bisschen in der Sprecherziehung auch ja, passiert. Aber wie gesagt, die, ja, beiden Mentorinnen, die ich da hatte, die haben, ja, natürlich auch sowas mit mir gemacht. Natürlich, ja, nicht insbesondere Übungen für die Sprecherziehung gemacht.
Mm.
Und klar, natürlich durch 4 Jahre Sprecherziehung nimmt man natürlich auch sowas
auch mit.
Ja,
aber das,
ja,
würde dir,
aber
mit mir
war,
nicht passieren, kann
das
ich dir,
glaube
sagen.
Ich. Eben, da dachte ich auch mal, ja,
ja,
ist wahrscheinlich,
nee,
auch für mich
würde
besser,
dich
mit einer Frau zu arbeiten.
Auch, ja, wieder, ne? Auch. Ja, aber dann muss ich ja trotzdem auf dich eingehen,
genau,
weil ich habe eine tiefe,
hast,
Stimme,
genau,
zum Beispiel, würde ich
ganz
jetzt eine Übung,
Stimme,
machen.
Ja.
Ich mache viel mit Tönen. Ich fange oft beim B, beim H, beim C an, wenn, mhm, ich so meine so Grundübung mache.
Ja.
Und ich habe ein paar Schülerinnen, die auch hellere Stimmen,
ja,
haben. Dann fange ich mit denen, fange ich höher an.
Ja.
Ich würde tiefer, für mich, ja, ist entspannt, so tief.
Ja, genau.
Und das würde für dich,
das
einfach
höre ich
anders
zum ersten
sein.
Mal heute.
Ja,
spannend.
Natürlich muss man individuell eingehen,
ja,
auf den Menschen.
Das
und
hat
die
ein bisschen
persönliche
gefehlt.
Stimme dann finden.
Ja.
Und das ist doch für,
ja,
dich total stimmig, wie du bist,
total,
eine zarte Person.
Ja.
Warum,
ja,
sollst du jetzt eine,
und
tiefe,
ich drücke ja auch nicht,
Stimme,
und
das haben,
ist ja,
nee,
ganz,
gar nicht,
ganz angenehm.
Gar nicht. Und du
so
kannst ja,
reden,
wenn du singst, bist du ja flexibel und kannst ja tief.
Genau, genau. Oder auch auf,
oder,
der Bühne. Natürlich,
ja,
tritt man anders auf die Bühne. Also es wäre
ja
bei dir auch,
ja,
so, ne?
Ja, natürlich.
Du sprichst natürlich auch,
entweder spreche ich noch tiefer oder manchmal spreche ich auch heller, je,
genau,
nachdem,
genau,
in welchem Setting ich bin.
Farbe, die passt.
Die passt, die natürlich aus einem rauskommt.
Ja.
Ja, ja, ja. Ah, so, wo sind wir? Ich muss einmal gucken.
Ja.
Wir haben über Glinda gesprochen. Aha. Judith. Du hast dann, und ich habe so viel von dieser Produktion gehört und habe es noch nie gesehen, Next to Normal,
oh,
gespielt.
Ja.
Ich glaube, hat Sabrina Weckerlin das auch gespielt?
Ja, das war in diese, ich weiß nicht, ob das die erste deutsche,
ja,
Version von, kann glaube ich sein.
Sie hat mir immer sehr davon vorgeschwärmt, ja, dass sie das so gerne gespielt hat. Und ich kenne es nicht. Erzähl mir über das Stück, erzähl mir davon.
Also, das Stück handelt davon, kennst du die grobe Story?
Ich weiß nur, okay, dysfunktionale Familie,
genau,
aber
dysfunktionale,
mehr weiß ich,
Familie,
nicht.
Dysfunktionale Familie, die Goodmans.
Okay.
Es handelt von einer Frau, Diana Goodman,
mhm,
die relativ jung auch Mutter wird. Sie hat einen Mann, Dan Goodman.
Mhm.
Die werden relativ spontan und ungeplant schwanger,
mhm,
kriegen dann ein Kind, was relativ früh stirbt.
Oh.
Und in dem Musical wird das aber erst alles nicht gezeigt, sondern,
mhm,
wir lernen nur Diana, Dan Goodman und Natalie Goodman, die dann zweite,
mhm,
Tochter, die dann kommt,
mhm,
und so in einem Teenie-Alter ist, typischer Teenie,
mhm,
erstmal ein bisschen bockig, auf nichts Lust, und wir lernen erstmal das Setting von Mutter, Vater, Tochter kennen.
Mhm.
Und man merkt aber erst, ich glaube, ja, so kurz vorm Ende des zweiten Aktes, dass der Sohn gestorben ist, und man sieht aber wirklich am Anfang, sieht man diesen Gabe Goodman auch immer auf der Bühne, und man,
ah,
denkt wirklich, es leben Mutter, Vater, Tochter,
ah,
Sohn,
okay,
in der Familie. Also die Mutter redet auch mit dem Sohn,
okay,
und so, und hat dann aber auf einmal eine Geburtstagstorte in der Hand, und es gibt so einen Geburtstagssong.
Aha.
Und dann sagt Natalie so eine Scheiße und haut ab, und Dan singt dann, er ist fort, Schatz, er ist nicht da.
Okay.
Und da wird allen im Publikum auf einmal klar, okay,
okay,
der Sohn ist gestorben.
Und nicht verarbeitet,
genau,
worden.
Genau, genau. Die Mutter,
ja,
hat eine bipolare Störung.
Entwickelt daraufhin? Oder?
Nee, sie hat also das,
okay,
ist quasi ihre Krankheit, und dann macht auch einiges Sinn in den Szenen.
Mhm.
Das kann,
mhm,
ich jetzt alles nicht so genau erklären.
Klar.
Das muss man, glaube ich, auch alles,
ja,
gesehen haben. Dann geht sie zu einem Dr. Fine, einem, mhm, sehr überspitzten Arzt, von dem sie auch immer so Jekyll und Hyde-mäßig einmal diesen,
oh,
ganz, diesen ganz spröden Psychologen,
mhm,
der auch so ein bisschen nerdy und auch,
mhm,
so sehr, alternativ teilweise auch ist und dann Meditation mit ihr macht und so auch ein bisschen lustig ist, der sich dann immer wieder in Rockstar verwandelt. Also da sieht sie auch so zwei Seiten. Wird dann unter Medikamente gestellt, ruhig gestellt. Da gibt es dann eine ganz tolle Arie, nenne ich sie immer. Es ist wirklich fast wie eine klassische Arie, weil es so ein großer und starker Moment für sie ist, wo sie dann die Pillen wegspült, weil sie singt, mir fehlen die Berge, I miss the mountains, mir fehlt das Auf und Ab. Und sie dann die Medikamente wegspült und dann aber natürlich wieder diese
Schwankungen
Störungen und Schwankungen zeigt, was natürlich Natalie merkt. Sie ist auch psychisch krank, weil sie natürlich in dieser dysfunktionalen Familie aufgewachsen ist, hat eigentlich mittlerweile ähnliche Probleme wie die Mutter, nimmt dann auch Drogen, verliebt sich in einen Henry, der ganz, ganz treu auch bei ihrer, an ihrer Seite steht und sie unterstützen möchte. Sie stößt ihn aber immer wieder weg, weil sie natürlich nie gelernt hat, darüber zu reden und Liebe zuzulassen. Also es ist wirklich, es ist, wir haben es immer ein Feel-Everything-Musical genannt. Weil man lacht, man weint, es ist wirklich, also da kriege ich auch jetzt wieder Gänsehaut, weil es ist so ein krasses Stück.
Und jeder kann relaten dazu,
der das sieht. Es ist wirklich, also am Ende jeder Show sieht man in verheulte Gesichter, die aufstehen, aber auch lachen, weil es ist dann irgendwie doch wieder auch das Ende vom Musical ist wahnsinnig traurig, was ich jetzt nicht spoile, aber irgendwie auch sehr mutmachend. Also es endet relativ tragisch und dann gibt es aber einen Song, den alle zusammen singen, der Licht heißt. Wo wir dann alle singen, ihr Familien dieser Welt, es gibt ein Licht, es gibt einen Ausweg, lasst uns zusammen stark sein, lasst uns für die Liebe kämpfen, auch was ja auch immer deine Botschaft ist.
Auf jeden Fall.
Und das macht dann irgendwie auch wieder Hoffnung, aber es ist halt einfach sehr, sehr dramatisch und man kann in dieser Geschichte wirklich mit jeder Rolle so mitfühlen und sich irgendwie wiederfinden, sei es jetzt die Mutter, sei es der Sohn, sei es die Tochter oder der Vater. Auch die Vaterrolle ist so sehr sehr emotional, wenn man so mitleidet mit diesem Dan Goodman, der einerseits immer an der Seite für Diana ist, Diana sich dann aber auch später auch entscheidet, ohne ihn zu gehen und er so liebevoll ist und man total merkt, dass sie aber auch einfach nicht zusammenbleiben können und nicht zusammen durchs Leben geht, aber sie eigentlich von Grund auf so ein liebendes und tolles Paar miteinander waren, aber es einfach nicht funktioniert. Also es ist wirklich, es ist unglaublich. Das hat auch echt was mit uns gemacht, die Arbeit. Und man nimmt das Stück auch leider wirklich mit nach Hause.
Ja, du hast mal gesagt, du musstest dich richtig distanzieren von der Rolle. Wie hast du das gemacht? Schon beim Spielen oder dann danach? Hast du ein Ritual entwickelt, um auszusteigen?
Es ist mir schwer gefallen. Ja. Ich glaube, das hätte ich auch besser machen können. Ja. Also falls ich das nochmal oder ähnliche Stücke besser nochmal spielen sollte, muss ich das besser machen. Es war auch leider während der Zeit so, dass meine Nichte sehr, sehr krank war zu der Zeit. Und da geht es ja auch um die Geschichte von einem Kind, was gestorben ist, was dann auch sehr explizit beschrieben wird, wie sie dann ins Krankenhaus fahren mit dem Kind. Da musste ich dann teilweise rausgehen. Mhm. Also durfte ich nicht am Seitenwing stehen, als ich das dann gehört habe, diesen Song, weil das so zu der Zeit war, als sie dann auch lange im Krankenhaus war mit Chemo und allem. Ist, ihr geht's jetzt wieder gut, ist alles wunderbar. Aber es war sowieso eine sehr, sehr krasse Zeit. Ja. Deshalb fiel es mir, glaube ich, schwer, mich davon zu distanzieren. Ja. Deshalb habe ich schon versucht, da auch relativ, also da musste man sich überhaupt nicht reinfühlen, weil ich war da sowieso so in diesem Strudel drin,
schon drin.
Und wollte das irgendwie auch nutzen. Also ich wollte mich auch nicht auch komplett wegen meiner privaten Backstory da so von distanzieren, weil ich auch mit Aysata Blackman, die kennst du bestimmt auch, die Tina, war meine Mama. Und wenn diese Frau vor dir steht und deine Mutter spielt deine dysfunktionale Mutter, haut sie dich einfach um und dann will man das auch genießen, da will man sich auch in die Emotionen reinwerfen oder mit Philipp Büttner als mein Bruder, Alex DiCapri, einfach wahnsinnige Cast, die da meine Familie war und ich wollte mich da auch reinschmeißen und ich habe schon über das Jahr, über die Spielzeit gemerkt, gut, es tut auch gut, jetzt wieder die Natalie abzustreifen, aber es ist war dann auch irgendwie okay. Also es hat irgendwie auch Spaß gemacht, sich da ein bisschen reinzuwerfen.
Ja, manchmal hilft es ja auch, was zu verarbeiten und selber, oder?
Genau, also vielleicht, jetzt wo du es sagst, vielleicht war es auch sogar gut, dass ich das gemacht habe und zumindest auch da meine Angst und meine Trauer, die ich privat um meine Nichte hatte, da auch so ein bisschen
reinbringen
konnte. Und klar war es eine krasse Zeit und es hat was mit mir gemacht. Aber ich glaube, mir hat es auch ganz viel Halt gegeben, mich da auch da so meine Emotionen rauszulassen, weil das war das Tolle an der Rolle von Nette, sie hat alles rausgeschrien.
Ah, toll.
Sie hat immer geschrien, so eine Scheiße und super. Hatte irgendwie ein Lied, wo sie am Anfang auch sofort etabliert, wie krass sie sich in die Arbeit stürzt und wie wahnhaft sie ist, weil sie mit ihren Emotionen nicht klarkommt. Und das alles so rauszuschreien und rauszusingen, hat wahrscheinlich auch geholfen. Ja.
Milan hat in unserem Gespräch damals gesagt, er empfindet Spielen manchmal als anonyme Therapie.
Ja,
weil
total.
Er jeden Abend was anderes mit reinnehmen kann, was keiner ahnt irgendwie.
Und ich glaube, wir können auch die Emotionen ausleben mit anderen Menschen zusammen und diese Interaktion machen, die wir im wahren Leben eigentlich
manchmal
nicht so machen können.
Ja.
Total. Ich würde zum Beispiel auch privat sagen, bin ich eher introvertiert und auf der Bühne darf ich extrovertiert sein, aber mit einem Setting. Das gibt mir Mut.
Mit einem Rahmen,
und
ich weiß.
Das gibt mir Selbstvertrauen.
Gibt einem als
Kennst
Sicherheit.
Du vielleicht
ich kenne das
als,
total.
Als Gefühl.
Ja. 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 Mir geht es oft, wenn ich im Studio sitze und spreche. Ich mache ganz viel Sprachaufnahmen. Ja. Und denke ich immer, das ist jetzt mein Safe Space, hier kann
total,
mir nichts passieren.
Total. Und du kannst dich ausleben.
Und ich kann mich ausleben, ich gehe in Emotionen rein und das ist nicht schlimm, sondern schön sozusagen. Mhm. Aber es ist ein Rahmen, den wir haben in dem Beruf, den wir sonst manchmal nicht haben vielleicht
im
Privatleben.
Und das finde ich ist eine tolle Qualität, auch Menschen so nah zu sein.
Total.
Natürlich ist es was anderes als im anderen Leben, aber diese krasse Interaktion und so in die Seele zu blicken. Ich würde schon sagen, dass man den Leuten extrem nahe kommt.
Das
und
ist so schön.
Es ist extrem intim, egal was man miteinander spielt. Also auch die Verbindung, die ich seitdem auch mit Aisata habe, das ist nicht einfach nur eine Kollegin. Die hat ein Jahr lang meine Mutter gespielt und hat mich getröstet und hat mit mir gekämpft auf der Bühne und geweint. Und das ist für mich ist sie immer noch Mama Goodman und das bleibt sie auch immer.
Ja, das ist toll. Ja. Das verbindet. Ja. Das ist was für ein schöner Beruf.
Ja, es ist Wahnsinn. Ja.
Ja. War dann danach, nach Next to Normal, war dann schon Jane oder war dann Scholl dazwischen?
Da war noch Scholl dazwischen. Ja. Ich hatte eine kleine Freiphase mit vielen, vielen Auditions, die nicht ganz so geklappt haben. Naja, geklappt haben. Das war einfach mal.
Nochmal ein extra Thema. Wie geht man damit um? So,
das ist
wie
schwierig.
Gehst du damit um? Du bist jetzt schon sehr, sehr bekannt und hast tolle, große Rollen gespielt.
Ja.
Trotzdem musst du zur Audition gehen, wie jeder andere und jeder andere auch.
Ja. Und bekomme Absagen.
Ja.
Ja, das passiert sehr, sehr oft.
Und wie nimmt man das nicht persönlich? Was sind deine Tipps?
Es ist unglaublich schwer. Also, ich hatte lange das Glück, dass immer die Auditions geklappt haben und ich auch gar nicht so viel Auditions gemacht habe. Mhm. Dann kam wirklich in dieser Phase auch alles parallel mit meinem privaten Struggle, mit Next to Normal, dass ich wirklich sehr, sehr viele Auditions gemacht habe. Auch nicht nur Stage Entertainment, sondern auch an anderen Theatern. Ich habe gefühlt alles gemacht und das war, glaube ich, auch ein bisschen mein Fehler, weil ich hatte diese Panik, was kommt jetzt? Ich muss alles machen, das auch. Und dann kamen natürlich auch einige Absagen rein. Und das war in der Zeit sehr, sehr schwer. Da hatte ich, glaube ich, echt auch eine Identitätskrise, von der ich auch wieder viel mitgenommen habe. Und ich setze mir das eher so ein bisschen als Ziel, auch nach Tarzan, dass ich da jetzt anders reingehe und versuche wirklich Abstand zu bekommen und auch wieder, wie ich auch mit Tarzan dann gemerkt habe, es hat zwar ein Jahr gedauert, aber eigentlich hätte ich mir in diesem Jahr gar keinen Stress machen müssen. Ich hatte Konzerte, ich hatte Angebote, die ich aber in dem Moment nicht gesehen habe. Und ich hätte dieses Jahr wirklich, da habe ich auch schon viel in Schweden gewohnt, ich habe in Schweden ein Häuschen mit meinem Freund. Und ich hätte dieses Jahr eigentlich im Nachhinein total genießen können.
So ist das.
Und es bereue ich jetzt ein bisschen, weil ich habe mir wirklich so Stress gemacht. Ich habe so viel Tränen vergossen vor Auditions, habe mir so einen Druck gemacht. Natürlich hat es nicht geklappt, weil ich komplett verbissen war und bei jedem Job dachte, das ist es jetzt, das ist es jetzt. Und habe mich da so reingesteigert und so darüber definiert, dann ein Nein zu bekommen. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte mir in der Zeit auch keinen Job gegeben. So wie ich das auch ausgestrahlt habe. Nehmt mich unbedingt und ich muss das jetzt kriegen.
Ja.
Und das muss ich mir echt noch für die Zukunft vornehmen und daraus lernen. Oder habe jetzt hoffentlich auch echt daraus gelernt, dass ich da mit mehr Freiheit und auch Selbstliebe rangehen muss. Mit
Gelassenheit auch, ne?
Ja,
weil total. In diesem Beruf ist immer ein Auf und Ab.
Ja.
Und ich fange an, langsam zu lernen, dass wenn wenig los ist, dann denke ich, ich strahle das in Wirklichkeit aus und ich brauche jetzt diese Zeit für andere Sachen.
Ja.
Und
ja,
es wird es wieder so ganz wichtig. Viel kommen. Und das habe ich so oft schon erlebt.
Genau. Ja, und ich glaube, in diesem Zyklus war ich dann auch und habe das aber noch nicht erkannt, weil ich einfach diesen Zyklus zum ersten Mal erlebt habe. Und jetzt bin ich einfach sehr motiviert und kann es irgendwie auch kaum erwarten, diesen Zyklus mal wieder zu haben, um dann zu lernen, hey, das ist vollkommen okay, genieß die Zeit. Und ich meine, wir werden alle nicht verhungern.
Nee,
das Leben geht weiter und wer weiß, irgendwo kommt dann auch was. Aber wir müssen es auch auf uns zukommen lassen
absolut.
Nicht hinterherjagen.
Würdest du auch sagen, du würdest jetzt nicht mehr zu jeder Audition gehen, sondern wirklich nur noch gezielt zu Sachen, wo du wirklich es fühlst?
Ja, auf jeden Fall. Die Rolle? Ich habe auch jetzt im letzten Jahr zum ersten Mal sehr, sehr viele Sachen abgesagt. Mhm. Auch Chancen, wo ich mir vor 4 Jahren ein Bein ausgerissen hätte, das zu machen, habe ich ich wäre sonst, glaube ich, die nächsten 2 Jahre komplett ausgebucht wieder. Aber ich habe zu sehr, sehr vielen Sachen Nein gesagt. Ja. Erstens, weil es sich so krass überschnitten hätte, dass ich gedacht hätte, nee, da müsste ich mich wieder dreiteilen.
Ja.
Wie jetzt die letzten 1,5 Jahre schon wieder, was auch cool ist, aber einfach nicht auf diese Dauer, auf diese Zeitspanne. Und bei manchen Sachen dachte ich auch einfach, nee, das ist nicht, also da habe ich ein Standing und das möchte ich nicht machen, das spricht mich nicht an, das fühlt sich nicht richtig an und klar riskiert man dann da irgendwie gewisse Lücken, aber das ist okay, dann bin ich in Schweden und gärtnere und hole mir Hühner oder sonstige
Judith,
Tiere.
Lass uns über Schweden sprechen. Wie kommst du nach Schweden? Du sprichst sogar Schwedisch, glaube ich, oder?
Ja.
Hast du schwedische Verwandtschaft oder?
Gar nicht.
Gar nicht.
Also mein Freund und ich sind aus Deutschland.
Mhm.
Wir haben ganz zufällig ein Häuschen in Schweden entdeckt, weil da auch ein guter Freund von uns im gleichen Dorf lebt. Und wir haben uns in diesen Ort verliebt. In dieses Haus ist ein kleines Schwedenhäuschen mit einem kleinen Türmchen, wo wir auch so einen Schreibtisch reingestellt haben. Und man kann dann beim Arbeiten über das ganze Dorf gucken.
Toll.
So ein 8-Seelendorf mitten in Südschweden.
Wahnsinn.
Im Niemandsland.
Wahnsinn.
In der Nähe von so einer kleinen Stadt.
Ist das ein Holzhaus?
Noch nicht, aber also eine Seite ist jetzt schon Holzhaus. Es war vorher so gelber Putz, auch ganz baufällig und so. Also wir müssen da auch echt viel Arbeit noch reinstecken, aber man kann schon super da wohnen. Und wir machen aber jetzt ein Holzhaus, ein rotes draus.
Ja,
das
natürlich.
Sieht schon ganz schön aus.
Oh,
es heißt Wilma, wir haben es Wilma genannt.
Es
ist eine alte Seele.
Oh, toll.
Und das ist wirklich so unser Traumhaus, obwohl ich nie gedacht hätte, ich liebe ja Paris zum Beispiel. Also Paris, wann immer, und es ist auch immer noch so, wann immer ich in Paris bin, denke ich mir, ich habe mal in Paris im früheren Leben gewohnt.
Mhm.
Ich war da.
Mhm.
Frankreich ist irgendwie so meine Nationalität. Ich liebe auch die Sprache.
Mhm.
Könnte ich ein bisschen besser sprechen, aber ich mag es trotzdem.
Jeudi.
Gaspari.
Oui.
Oh, ja. Manchmal fragen mich ja Leute, wie es wird denn mein Name ausgesprochen. Da sage ich Judith.
Judith, selbstverständlich.
Zieht zwar immer noch keiner durch, aber wenn die Leute das
Judith.
Hören, Judith,
ich würde
mich
das
immer freuen.
So
danke.
Ja, Judith.
Bien. Und deshalb dachte ich immer, ich ende irgendwie in einer Stadt. Oder ich liebe auch nach wie vor die Stadt, aber irgendwie, ich bin jetzt 31 und ich liebe die Ruhe und die Natur.
Ja.
Und merke jetzt auch gerade in so einer Phase, wo wirklich so viel los bei mir ist, dass ich wirklich in der Natur aufatmen kann.
Ja.
Und da runterfahren kann.
Ja.
Und in Schweden bin ich weit weg von der Musical-Bubble hier. Das heißt, ich bin auch total draußen.
Ja.
Was nicht immer so einfach ist natürlich,
wenn
ich da meine Basis
draußen.
Habe, genau,
dann
ist wirklich draußen, auch aus der Musical-Szene.
Ja, klar.
Aber wir werden sehen, also das soll so ein bisschen jetzt unsere Basis, unser Zuhause sein, weil in Deutschland werde ich natürlich immer in den Großstädten arbeiten und ich liebe Hamburg. Hamburg war auch lange mein Zuhause.
Mhm.
Ich habe hier auch eine wunderschöne Mietswohnung, die ich total liebe
mhm.
und wo ich immer gerne zurück möchte, wenn es sich mal wieder jobmäßig anbietet.
Mhm.
Aber ich muss hier ohne Job gerade irgendwie nirgendwo in Deutschland leben, sondern genieße da die Natur sehr und dieses Zuhause ankommen, was man ja in dem Job auch selten hat.
Ja,
jetzt dieses
absolut.
Jahr habe ich, glaube ich, wieder insgesamt 2 Monate in Hotels gelebt seit letzten
Wahnsinn.
Jahr, seitdem ich Tarzan mache, irgendwie mit diesen ganzen Touren und Konzerten.
Ja, ja.
Und da sehnt man sich dann schon nach zu Hause ankommen. Zu Hause,
toll. Mhm. Und habt ihr für das Haus Schwedisch gelernt?
Ich lerne jetzt gerade Schwedisch, genau. Mhm. Und ich werde auch im Herbst eine Konzerttour machen in Schweden, das darf ich schon verraten.
Okay, cool.
Från Broadway till du Vemola heißt es.
Okay.
Da touren wir durch ganz Schweden. Ich werde, glaube ich, größtenteils englische Lieder singen, aber auch ein bisschen Schwedisch moderieren. Und es hat natürlich auch mit Respekt zu tun, dass wir jetzt da wohnen und ein Haus haben. Es dauert noch, bis ich fließend Schwedisch reden kann, aber es ist eine wunderschöne Sprache.
Sag nochmal den Titel von dem...
Från Broadway, also vom Broadway, till du Vemola. Es gibt ein Musical, das heißt Christina från du Vemola. Das ist wohl sehr, sehr bekannt.
Okay.
Das ist so, das hat so den Status wie Hier tanzt der Vampire. Also so sehr, sehr bekannt.
Okay, sehr, sehr bekannt.
Und du Vemola ist auch ein Ort in Schweden. Ah. Also es ist quasi vom Broadway bis du Vemola.
Oh, voll schön.
Hm. Ja. Ja, und es war auch wieder so ein, durch einen ganz tollen Zufall, dass ich eine schwedische Musical-Produzentin, verrückt. Victoria Tocker, auch wieder eine tolle Frau, die an mich glaubt und sagt, hey, ich will dich nach Schweden bringen, du wohnst da, sing für meine Tour, komm vorbei. Hat mich dann irgendwie da bei Tarzan gesehen, kam vorbei und mir das angeboten. Und dann dachte ich, nee, das ist schon, also dass ich jetzt wirklich in meiner Wahlheimat Schweden da so ein Angebot bekomme, ist auch schon irgendwie wieder krasses Schicksal.
Total krass.
Und ich werde ja auch auf jeden Fall wieder nach Deutschland zurückkommen. Also das ist klar.
Ja.
Für viele tolle neue Stücke hoffentlich.
Natürlich.
Aber ich finde es einfach interessant, auch mal im Ausland zu arbeiten.
Ja,
das haben ja auch viele KollegInnen, gerade so die ganzen holländischen Kollegen.
Die ganze Zeit im Ausland hier in Deutschland sind.
Ja, eben. Und das möchte ich irgendwie auch mal
erleben,
machen.
Wie das ist.
Mhm, genau.
Das ist doch toll, oder? Ja. Wenn man so eine Liebe zu was entwickelt und dann entstehen Sachen daraus.
Ja, ja, und ich werde quer durchs Land reisen, durch Schweden.
Wirst du ganz kennenlernen,
bis hoch
sozusagen.
In den Norden.
Mhm. Mega, das ist toll.
Wahnsinn, ja.
Ich möchte dich einmal noch fragen zu dem Musical über Sophie Scholl.
Ja.
Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein Musical da funktionieren kann, bei so einem ernsten Sujet sozusagen. Ja. Wie war das?
Ja. Es war ganz spannend, weil es natürlich eine ganz andere Arbeit war. Es war eine Uraufführung.
Mhm.
Das heißt, es steht erstmal gar nichts. Und wir haben das mit Titus Hoffmann und Thomas Borchert gemacht. Mhm. Was
Thomas
ja auch
Borchert kenne ich noch von der Stage School.
Ach,
als ich da Schülerin war, war er über mir. Ich weiß gar nicht, ob wir zeitgleich waren, aber so lange kenne ich ihn. Lange, lange, lange.
Ja, er hat ja zum ersten Mal auch Musik geschrieben. Ah, unglaublich
krass.
Tolle Songs.
Toll.
Und Titus Hoffmann hat das Skript geschrieben, der sich wirklich jahrelang in diese Thematik so reingefuchst hat. Und das hat man auch in den Proben gemerkt. Also ihm schossen die Ideen aus dem Kopf. Und die haben dann wirklich dieses Musical geschaffen, wo ich auch am Anfang, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Angst hatte.
Ja.
Auch wie du meinst, es ist ein krasses Thema. Kann man da ein Musical drüber machen?
Ja.
Aber ich finde, sie haben einen sehr cleveren und tollen und auch spannenden Ansatz gehabt, weil dieses Musical auf einer Skihütte spielt, was auch wirklich real so stattfand, wo Hans, Sophie Scholl und auch wie gesagt meine Rolle, die Traute Lafrenz, mit FreundInnen auf dieser Skihütte ihren letzten gemeinsamen Urlaub verbracht haben.
Okay.
Und da gibt es dann so Flashbacks, wie sich die Weiße Rose gründet. Mhm. Es wird unter anderem auch so ein bisschen die Backstory erzählt, wie sich das eigentlich gegründet hat, dass Sophie, klingt jetzt so ein bisschen diffamierend, ist es nicht in dem Musical, dass sie eigentlich gar nicht so konkret mitgeschrieben hat, sondern wie so diese Bewegung stattfand, wie sie dann aber trotzdem mitgemacht hat und sich entschlossen hat und eher sehr impulsiv dann mitgegangen ist. Also es soll überhaupt nicht diffamierend wirken, aber einfach nochmal so die Hintergründe erklärt. Und unter anderem wird auch die eigentliche Homosexualität von Hans Scholl zum ersten Mal thematisiert, was vorher auch noch niemand kannte. Der war nämlich eigentlich mit Traute Lafrenz in einer Beziehung meiner Rolle, die aber eine sehr, heutzutage würde man sagen, toxische Beziehung miteinander hatten. Sehr wechselhaft, weil er natürlich eigentlich in jemand anderen, in einen sehr, sehr engen Freund verliebt war.
Mhm.
Und da natürlich die Beziehung zu Traute, die eigentlich auch sehr seelenverwandt auf eine gewisse Art und Weise waren, aber im romantischen Sinne einfach nicht funktioniert hat. Das spielt sich alles auf dieser Hütte ab.
Okay.
Und ich bin quasi so ein bisschen die Erzählerin als Traute damals gewesen, was auch toll war, weil diese Traute Lafrenz bis zu dem Jahr, also bis mitten in unserem Probenstart, ich glaube, wir haben 2 Wochen geprobt, dann ist diese Frau leider gestorben.
Ach. Okay.
Was auch ein sehr komisches Gefühl war, mitten in unseren Proben.
Natürlich, aber sie ist sehr alt geworden.
Sie ist sehr, sehr alt geworden und sie ist dann, also sie hat das alles miterlebt und sie hat damals auch die Körper von Sophie und Hans Scholl aufgekauft nach der Hinrichtung und für eine Beerdigung gesorgt und hat sich auch ihr ganzes Leben lang auch immer als Widerstandskämpferin oder auch zum Aufarbeiten dieses Themas eingesetzt und ist dann halt in dem Stück so ein bisschen die Erzählerin und es geht quasi nicht primär um diese Flugblattaktion, um die weiße Rose, sondern vielmehr eher um diese Seitenstränge, um die Psychologie hinter dieser Clique. Und das finde ich sehr schön. Man hat zum Beispiel die Flugblattaktion nur in einer Albtraumsequenz, wo man dann wirklich das sieht, wie die Flugblätter verteilen, wie sie verhaftet werden. Aber es wird sehr fantasievoll drüber gesprochen und ohne, dass das Thema irgendwie umkreist oder zu sehr umgangen wird, wird über die Psychologie dieser jungen Menschen gesprochen. Man sieht wirklich, das sind junge Menschen wie du und ich,
die... Das heißt, ich könnte auch Widerstand leisten.
Genau,
sozusagen.
Das ist der
Transfer, der
passieren
kann.
Ja, weil man
sieht
sie auf der Hütte feiern. Das sind junge Menschen, die trinken, die Liebesdramen haben, die andere Probleme auch haben, aber die trotzdem sich so verantwortlich fühlen, sich für Politik und für ihre Rechte einzusetzen.
Toll.
Und das finde ich auch heutzutage so wichtig. Und das ist halt nicht dieses... typische Musical, was man sich vorstellt, da sitzen jetzt welche, die schreiben und überlegen und diskutieren, wie machen wir jetzt Widerstand, weil dann wirkt es wieder so weit weg von
natürlich.
Uns. Und ich finde, das kriegt das Musical so toll hin, weil es halt auch so psychologisch die Charaktere uns so nahe bringt, auch durch die Songs. Das war eine ganz tolle Erfahrung.
Müsste man hoch und runter durch Deutschland, durch alle Schulen gehen mit dem
Wahnsinn,
Stück, oder?
Wahnsinn, ja, total.
Richtig toll.
Ja.
Und dann kam der Sprung zu Jane.
Ja.
Oh. Darüber, das ist unser letztes Thema. Wir haben so lange gesprochen, aber ich bin ein riesen Tarzan-Fan. Es ist für mich eine der schönsten Shows, wenn die Affen über mir runterfallen. Oh, es ist,
Wahnsinn.
Das ist ich wie ein kleines Kind. Ich habe das schon damals gesehen in der Neuen Flora, als noch Anton Zetterholm der Tarzan war. Das ist ja sehr, sehr, sehr lange her. Dann hat meine liebe Freundin Maria Walter, ich hoffe, sie hört zu, die Jane gespielt. Und ich habe viel mit ihr über die Rolle diskutiert immer. Wie frech darf Jane sein oder wie brav muss sie sein oder so. Und dann habe ich dich gesehen letztes Jahr. Und du hast auch eine sehr freche Jane, oder? Du hast keine so kitschige...
Ja, es wurde ja auch sehr, sehr viel verändert, was ich sehr toll finde für die neue Version damals in Stuttgart. Der Vater wurde gestrichen.
Ja, das ist schade. Den mochte ich gerne.
Ich glaube, ich habe tatsächlich die alte Version
nie gesehen
von Tarzan.
Fehlt er dir nicht so sehr.
Genau.
Ja, ja.
Ich glaube, natürlich ist es immer schön, so eine Vaterrolle zu haben. Und ich glaube, es wäre für mich auch zum Spielen schön gewesen.
Ja.
Aber ich glaube, für die Unabhängigkeit der Rolle war es wirklich ein guter...
Klar, dass sie alleine auf Reisen geht.
Eine gute
geht.
Änderung.
Stimmt.
Ich glaube, grundsätzlich sorgt das für mehr Selbstständigkeit von Jane. Und ich... habe natürlich immer nur Videos gesehen und war dann auch so ein bisschen besorgt, wo ich dachte, oh, ist das jetzt eine starke Frauenrolle? Ich hoffe. Und dann habe ich diese Veränderung gesehen in der neuen Version und dachte, ja, man muss sich da überhaupt nicht verstecken.
Ja.
Und sie kann Clayton so sehr die Stirn bieten und ist einfach die Initiatorin dieser Expedition und ist teilweise so verschroben, also so eine verschrobene Biologin und dann aber wieder so eine... klare Frau, die weiß, was sie will und aber auch so neugierig. Das finde ich so schön. Sie ist grundsätzlich so neugierig
auf
das Neue.
Wenn sie da landet und mit großen Augen alles anguckt.
Ja, und mit Tarzan. Sie hängt einfach an ihm dran, weil sie so unfassbar neugierig ist und vergisst Gefahr und Vorurteile und so. Das finde ich so inspirierend und so wichtig. Auch für heute, für unser Miteinander.
Das
seid neugierig auf das Fremde, auf das Unbekannte, was wir auch besingen.
Total.
Und das ist irgendwie für mich so die Botschaft von Tarzan. Das finde ich so wunderschön
an der Show.
Mhm.
Oh, wow.
Ja?
Cool. Du kannst Keynote-Speakerin werden. über Feminismus und mit Tarzan und Jane zusammenbringen und alles. Mega. Sag mir mal, an welchem Punkt, gibt es einen Punkt, wo die beiden sich verlieben? Habt ihr das definiert für euch im Stück?
Ja, für mich persönlich, wir haben es glaube ich nie angesprochen, du stellst wirklich unfassbar tolle Fragen. Ich glaube, du musstest auch mal ein Keynote-Speakerin.
Ja,
Wahnsinn.
Auf jeden Fall.
Aber wenn ich so überlege, ich glaube, es gibt bei Strangers, bei Fremde wie ich in dem Song, einen Moment, wo sie singt, was hier passiert, ist mir so neu. Alles, was ich will, ist hier.
Ja.
Und mein Herz schlägt immer schneller. Und dann gucke ich ihn an.
Ja.
Und dann singe ich auf einmal, jeder Augenblick mit ihm ist wie ein Geschenk.
Aha.
Ich kann dieses Gefühl nicht verleugnen.
Ja.
Und das ist so ein, also auch vom Setting her, wo sie erst rausguckt und dann mit ihm mitfliegt und dann auf einmal ihn anguckt. Und ich glaube, da kann sie zum ersten Mal dieses Flirren spüren. Also vorher ist es alles schön und sie sind sich nah und es ist irgendwie eine Intimität schon da. Aber ich glaube, da merkt sie erstmal so, das habe ich ja noch nie gespürt.
Ja.
Und dann bei Auf einmal benennt sie das ja auch einmal, bin ich auf einmal verliebt.
Ja.
Aber ich glaube, das ist schon eine Ecke weiter.
Ja, 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 ja.
Und also jetzt, wo du fragst, habe ich mir noch nie Gedanken so konkret drüber gemacht. Aber ich glaube, das ist für mich persönlich der Moment, wo ich das erste Mal in die Augen dann von meinen Tarzans gucke und mir denke, boah.
Der tollste Mensch, den ich je
Wahnsinn.
Gesehen habe.
Wahnsinn, ja, genau. Ja. Ja.
Ist das nicht toll, dass das funktioniert auf der Bühne?
Es ist so
schön. Du hast, egal wen du hast, ob du den magst persönlich oder nicht, guckst an und bist hin und weg.
Ja, es ist wirklich Magie. Ja, Theater ist Magie.
Es ist so. Ich finde das auch richtig schön.
Mhm.
Ich wollte dich gerade noch was fragen. Ja, ich will dich fragen, wie ist es zu fliegen?
Es ist wunderschön.
Ja.
Ich liebe es zu fliegen. Okay. Ich durfte bei Paramore schon fliegen.
Stimmt.
Liefen mir immer die Tränen runter, weil ich diesen Flug und die Musik so geliebt habe. Da wurde man ja aus dem...
ich habe es leider nicht gesehen. Nee.
Da wurde man während des Songs, muss ich nur kurz erklären, weil das so besonders war. Ich stand quasi als Indigo am Klavier.
Ja.
Habe meinen Liebsten angesungen, so mit meinen Händen auf dem Klavier und habe quasi so einen Liebessong ihm gesungen und wurde, um mich rum war ganz schwarzes Licht und wurde von einem Akrobaten im schwarzen Anzug ganz langsam am Rücken eingeklipst, dass es niemand sieht, nur mit der Schwarzlichtkamera Backstage hat man das gesehen. Und dann bin ich dann auf meine Position gegangen während des Songs und auf einmal musste ich mich in Position stellen und auf einmal ist man dann hochgeflogen, so einmal von vorne von der Bühne richtig hinten in das Portal rein und dann wurde ich wieder runtergelassen, hat man quasi im Flug mit dem Liebsten getanzt. Also der hat dann immer wieder angeschwungen, am Fuß festgehalten und gedreht und dann kam so ganz poetische, romantische Musik und das war so unser Liebesduett quasi.
Wahnsinn.
Und da habe ich immer geheult. Also von daher, Fliegen kannte ich schon und habe es geliebt und die Flüge von Tarzan sind der Wahnsinn. Also ich liebe das ganz, ganz doll, da am Ende immer diesen
Wenn
Flug.
Wenn ihr einmal übers ganze Publikum
nach diesem Kuss und dieser Drehung und dann beugt man sich ja immer noch mal so einmal drüber und sieht quasi über Kopf das ganze Publikum und die Leute auf der Bühne, die einem noch mal zuwinken, die ganzen lieben Menschen auf dieser Bühne, die ganze Theaterfamilie. Und das ist ein Traum. Ich liebe es.
Ja.
Ich möchte auch unbedingt mal die anderen Flüge irgendwann machen.
Oh ja.
Ich hoffe, es gibt nochmal bei uns so einen Tag. Es ist ja immer, die Zeit ist ja immer so knapp, weil die Bühne immer gewartet werden muss. Dann gibt es immer irgendwelche Flugworkshops oder irgendwelche Leute müssen studiert werden oder unsere kleinen Tarzans. Da muss ja auch immer für Nachschub gesorgt werden. Aber irgendwann möchte ich, glaube ich, mal so andere Flüge
machen. Den Turkflug.
Oh, über Kopf. Das finde ich immer noch so beeindruckend, wie die das machen.
Ja.
Also unglaublich. Oder wie die da für die erste Szene sich über Kopf da von dieser Gantry werfen müssen.
Ja.
Also das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nee,
das ist wirklich unglaublich.
Wahnsinn.
Aber generell, was die ganzen Leute da auf der Bühne machen, ich habe höchsten Respekt dafür. Und ich muss sagen, ich bin wirklich in diese Begeisterung für die Show reingewachsen.
Ja.
Ich mochte die Show, als ich sie gesehen habe. Aber je mehr ich Backstage gemerkt habe, wie was das für eine krasse Show ist und wie anstrengend das auch für uns ist. Also ich habe nur ein paar Flüge, aber du musst ja so konzentriert sein, weil allein bei dem ersten Flug, wenn Jane da in dieser Pflanze hängt, diese ganzen Cues für die Tarzan-Flüge, wenn du da ein Wort vergisst, dann ist da vielleicht ein Showstop, weil irgendwelche Flüge nicht stimmen oder du stehst nicht richtig, dann können dich deine KollegInnen während des Tanzes beim Song nicht richtig einklippen oder so. Du musst so konzentriert sein. Und natürlich passieren leider auch immer mal Unfälle und da machen wir uns dann immer ganz, ganz große Sorgen umeinander, sind immer geschockt und werden auch immer wieder daran erinnern, was das für eine High-Risk-Show ist, die wir da jeden Abend machen. Wir haben wirklich ein tolles Team Backstage, die wirklich alles geben.
Ja.
Aber natürlich sind das alles Menschen, es kann immer was passieren, toi, toi, toi. Aber es verbindet wirklich so krass. Und die Leute, das habe ich auch erstmal wieder so richtig verstanden, die Leute, die die Apes spielen, haben an ihren Fingern Hornhaut.
Ja, ich weiß.
Weil sie natürlich auf vier Beinen laufen. Das ist unglaublich. Und ich stehe da manchmal auf der Bühne und denke mir, auch wie absurd das manchmal ist, dass wir als Menschen, also Theater ist ja sowieso manchmal absurd, wenn man sich so rauszoomt und denkt, was ist das eigentlich gerade hier?
Ja.
Und dann spielen wir, oder beziehungsweise die anderen spielen dann auch noch so Gorillas und die Leute feiern es ab. Und, aber das ist ja auch das Berührende daran, dass wir diese Welt so erzählen und wie unfassbar kreativ und toll und wie viel Theater sein kann. Und ich finde, das schafft...
Das ist diese Show wie keine andere.
Und da bin ich wirklich reingewachsen in diese Liebe dafür und ziehe wirklich meinen Hut und weiß wirklich nicht, wie meine KollegInnen das achtmal die Woche machen.
Das ist
weil,
Wahnsinn.
Es ist schon für mich anstrengend, aber es ist, ich weiß wirklich nicht, wie das Ensemble das macht. Das ist unglaublich.
Ja, toll. Ja. Judith, sag mir mal, ich muss doch noch was extra fragen. Wie schaffst du dieses Pensum? Was ist deine Methode? Was tust du? Für acht Shows die Woche ist ja schon unfassbar.
Und jetzt aber noch
fliegen nach Hamburg, Best of Music jetzt machen. Also das Ganze. Hast du ganz, ganz feste Rituale?
Ja, also seit dem letzten Jahr, seitdem ich Jane gespielt habe, war ja wirklich viel parallel Disney im Konzert. Ja. Immer irgendwelche Konzerte, weil ich natürlich die Zeit davor mir das auch sehr aufgebaut habe.
Ja, klar.
Dass ich auch freiberuflich einfach sehr viel mache. Ich habe immer so meine Produktion nebenbei.
Super.
Was ich auch nicht missen möchte. Das ist dann auch immer so ein bisschen der Gegenpol zu dem Ensuite.
Klar.
Das brauche ich auch immer. Oder habe das immer gerne so ein bisschen als Ausgleich. Und ich habe wirklich, um nicht durchzudrehen, weil es ist auch jetzt gerade wieder das Pensum, jetzt habe ich ja noch 3 Konzerte in Hamburg.
Ja.
Danach das Wochenende ist ein Konzert in Ravensburg, was ich auch noch vorbereiten muss. Da lag ich gestern Nacht wach und dachte, oh Gott, das muss ich auch noch alles vorbereiten.
Ja.
Aber ich muss wirklich, und dann erinnere ich mich in so Momenten immer, von Tag zu gehen.
Mhm.
Und jetzt noch nicht an mein viertes Konzert in den nächsten 2 Wochen zu denken, sondern erstmal die anderen zu beenden. Ich fange in Ruhe an, das jetzt vorzubereiten und dann wird das auch alles irgendwie klappen.
Ja.
Und mir keine Panik zu machen. Und auch wirklich, wenn ich dann wieder zu Hause bin in Stuttgart, was ich so ein bisschen für mich als Ritual habe, ist wirklich Schlaf.
Mhm.
Ich schlafe in so Phasen, wenn ich dann schlafen kann. Manchmal geht es auch so ein bisschen auf meinen Schlaf, dass ich nicht so gut einschlafen kann. Aber dann schlafe ich auch wirklich aus und dann nehme ich mir Zeit fürs Frühstück und dann gehe ich auch spazieren.
Ja.
Und ich setze mich nicht direkt an das Programm, sondern lasse das nochmal ein bisschen sacken und versuche mir das wirklich so gut wie es geht irgendwie einzuteilen und wirklich Tag für Tag zu denken und nicht... Also klar ist es natürlich auch hilfreich, wenn man sich die Projekte gut vorbereitet. Und klar, ich hätte mit manchen Projekten bestimmt schon vor 3 Monaten anfangen können.
Ja.
Aber dann hätte ich, also ist es ja immer irgendwas anderes.
Ja, natürlich.
Deshalb immer von Projekt zu gehen, nicht an das Ganze zu denken, nicht an die gesamte Spielzeit zu denken, sondern wirklich im Hier und Jetzt auch zu sein.
Total wichtig.
Und auch das Privatleben zu nehmen und auch wirklich die freien Tage frei zu nehmen. Ich muss dann natürlich auch immer sehr viel reisen, weil meine Liebsten auch nicht in Stuttgart sind.
Stimmt,
Und da aber trotzdem mir auch die Zeit zu nehmen und auch, also ich merke immer mehr, auch mit dem Haus in Schweden, dass ein erfülltes Privatleben und dass das meiner Seele gut tut, meinem Sein gut tut, für mich auch als Künstlerin
total
wichtig ist, auch für meine Karriere. Und dass mich das erdet und diese Erdung brauche ich immer, weil sonst hebe ich ab und bin flirrig und panisch und verliere mich und das ist nicht schön und das kriege ich momentan irgendwie ganz gut hin.
Das klingt toll. Was tust du für deine Stimme? Schweigst du viel zwischendrin?
Ja, ich lebe ja eigentlich auch größtenteils allein in Stuttgart.
Ja.
Da tut es dann schon gut, so ein bisschen Stimmruhe zu haben. Ich trinke sehr viel Wasser.
Aha.
Das habe ich von meinem Kollegen Philipp Büttner und mittlerweile auch sehr, sehr engen und guten Freund gelernt. Wir waren zusammen auf Disney-Tour und da frühstückt man ja auch immer zusammen im Hotel. Und im Hotel gibt es ja immer diese winzigen Gläschen für Wasser.
Ja.
Und er kam dann immer wirklich mit so einem Tablett mit 30 Wassergläsern an. Und ich dachte immer so, hä, bringt er jetzt für uns alle Wasser mit? Und dann hat er wirklich diese Gläser immer getrunken. Und seitdem ich das auch mache, ich stehe, also wenn man mich im Hotel beim Frühstück sieht, ich stehe erstmal 5 Minuten an der Bar, wo das Wasser steht und trinke erstmal meine 5 Gläser Wasser.
Ja.
Und das sage ich immer, also viel Schlaf, Wasser, auf sich achten.
Ja.
Yoga, Meditation schaffe ich auch nicht immer.
Ja.
Gerade in so schnellen Phasen müsste ich eigentlich auch mehr machen. Oder spazieren gehen.
Spazieren gehen ist der Hammer.
Einfach,
ich gehe auch ganz viel spazieren.
Ja. Auch ohne
was zu
hören.
Ohne was zu hören.
Lieber
ich lasse manchmal
Natur
mein Handy zu Hause sogar.
Genau, genau.
Und dann gehe ich morgens erstmal eine halbe Stunde spazieren. Ja. Und meine Tage sind anders, wenn ich das morgens gemacht habe.
Total. Also sich wirklich erstmal Zeit für sich nehmen.
Ja.
Es gibt ja auch komplett andere Menschen, die eher so Morgenmenschen sind, die dann direkt starten und die Energie nutzen wollen. So bin ich überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Ich muss erstmal warm werden. Ich muss mich erstmal fühlen.
Ja.
Erstmal wach werden. Erstmal alles sortieren.
Ja.
Ich wache manchmal jeden Morgen auf mit erstmal so, wo sind wir gerade? Was muss ich heute vorbereiten?
Ja.
Muss ich heute spielen? Oder was steht jetzt an? Wo
das
muss ich hinfliegen?
Ja, ja.
Und dann brauche ich erstmal so ein bisschen, um warm zu werden.
Ja.
Aber muss man halt immer individuell
muss jeder
für sich gucken.
Absolut.
Ja, aber viel Wasser trinken.
Viel Wasser trinken, ne? Das ist richtig, richtig
so
gut.
Einfach, aber so wichtig.
Ja,
das
ja,
ist wirklich
toll.
So die kleinen Dinge.
Stimmt, stimmt. Judith, was für ein schönes Gespräch.
Ja,
ich habe eine Frage zum Schluss, die ich immer stelle. Und zwar, wofür möchtest du auf dieser Welt deine Stimme gern erheben? Du hast das eigentlich schon gesagt, ganz viel.
Ich glaube, für Menschenrechte,
für
Feminismus, für starke Frauen. Die Stimme erheben, seine Stimme auch selbst zu erheben. Also, dass Menschen ihre Stimme erheben, ihre Meinung sagen.
Ja.
Auf respektvolle Art und Weise, sich füreinander einsetzen. Ich glaube, wir haben das Miteinander sehr verloren.
Mhm.
Ich glaube, auch miteinander zu reden, das ist
so
ja
richtig.
Auch seine Stimme. Einzusetzen, sich auszutauschen, zu diskutieren, auch mal über andere Meinungen vielleicht oder mit anderen Meinungen zu diskutieren und nicht immer nur in seiner kleinen Bubble zu bleiben. Ja, ich glaube, das ist so mein Ziel. Und auch ähnlich wie du sagst, auch durch mein Sein. Also früher dachte ich immer, ich kann es nur durch meine Kunst oder durch meinen Gesang, so diese Liebe verbreiten.
Mhm.
Aber ich glaube mittlerweile, und das ist auch, glaube ich, eine wichtige Entwicklung, die ich durchgemacht habe, auch durch mein Sein diese Liebe verbreiten.
Absolut.
Also sei es jetzt
überall.
Privat als Judith oder als Bühnen-Judith, als Musikdarstellerin.
Überall.
Es ist überall, genau. Ja.
Voll
das
schön.
Ist auch schön.
So viel Verbindendes.
Total.
Richtig schön.
Sehr
vielen, vielen Dank.
Mit dir zu reden.
Mit
vielen
dir
Dank.
Auch. Danke für deine Zeit.
Sehr,
eine
sehr
schöne
gerne.
Vorstellung. Du gehst heute nochmal in die neue Flora zu Best of Musicals. Ah, wenn die Folge rauskommt, ist das schon vorbei. Schade, sonst hätte ich gesagt, geht alle hin. Aber guckt euch Judith an als Jane und verfolgt ihre Karriere. Folgt ihr auf Instagram. Wenn ihr Fragen an uns habt, könnt ihr uns schreiben bei Instagram. Ich schreibe das in die Shownotes, die Kontaktdaten von uns. Und ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge. Und bis dahin, denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.